Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Fritz Keller, ich bin Winzer, Gastwirt, Restaurateur, was man immer davon halten will oder wie man es bezeichnen möchte, am Kaiserstuhl. Wir haben zwei Restaurants und ja, bin weinbegeistert. Wir haben einen Weinhandel und freue mich über großartige Menschen und Begegnungen jeden Tag, vor allen Dingen mit vielen Sommeliers und Weinbegeisterte. Und eine der für mich lebensfreudigste und diejenigen, die das Wein trinken und genießen, am besten vermitteln, dazu gehört mit Sicherheit Nathalie Lump, die ich schon von Anfang an begleiten durfte, auch durch ihre gesamten Wettbewerbe, die sie im ganzen Leben gewonnen hat. Aber ganz besonders freut mich bei ihr, wie sie Menschen zum Genießen bringt. Und eines ihrer Leitsprüche ist, dass Menschen, die nicht genießen können, ungenießbar sind. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also sie ist für mich ein Role Model und ja, ihr nachzueifern lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe noch nie eine Weinprobe gesehen, wo sie nicht die Menschen, die sie angesprochen hat, mitnimmt und vor allen Dingen die Sprache trifft, dass es auch nachvollziehbar ist und auch die Menschen in ihrer Rolle lässt, egal wie hoch ihre Kenntnisse sind oder was sie für besondere Vorlieben haben. Also ich glaube, ihr könnt euch alle freuen auf den jetzigen Podcast mit Silvio und mit Nathalie.
Herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Meine heutige Gästin ist Nathalie Lump und Nathalie Lump definiert Weinberatung auf jeder Ebene komplett neu. Und sie begann in einer Zeit, als es das Wort Sommeliere noch gar nicht gab. Sie prägte diesen Beruf wie kaum eine andere, war tätig als Restaurantleiterin im Restaurant Imperial auf der legendären Bühlerhöhe, war Sommeliere im Restaurant Barreis und hat eigentlich alles in dieser Weinwelt bespielt, was man als Weinberaterin bespielen kann. Bücher geschrieben, Wettbewerbe gewonnen, Fernsehsendungen begleitet, Radioauftritte, Moderation, Präsentation. Möchte fast sagen, mehr geht nicht. Und das mit einer Beständigkeit, mit einer Kontinuität, die ihresgleichen sucht. Sie hat diese Weinwelt geprägt. Und gäbe es einen Brandnamen für Sommeliere, wie Tempo für Taschentücher, würde es mich nicht wundern, wenn dieser Nathalie Lump wäre. Ich freue mich auf Sie. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich auch diese Woche ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Segnitz, Consigliovini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt für die händische und auch für die wirtschaftliche Unterstützung ganz herzlich bedanken. Denn dank Ihnen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Nathalie Lump! Bist du noch aufgeregt?
Ja, natürlich. Also auch bei den Veranstaltungen, weißt du, es ist zum Piepen. Also ich trete ja 5 Tage die Woche manchmal auf und dennoch bin ich immer aufgeregt, bis der erste Satz mal draußen ist und dann weiß ich, jetzt läuft es.
Da läuft's auch, ne? Das merkt man auch. Mhm. Also dann ist das wie so eine Schleuse, so ein Kanal, der sich öffnet und man ist dann so im Wein.
Genau.
Ging mir witzigerweise auch immer so bei, selbst beim Vierertisch, wenn ich da hingegangen bin, ich bin mit meiner Weinkarte hingestolpert, ich war immer so ein bisschen aufgeregt und ich wollte mir das auch nicht nehmen lassen, weil das ist so.
Ja, es gehört auch dazu, ne?
Man ist aufmerksamer
auch,
dabei.
Auch schön. Ja. Es macht ja was mit einem, ne? Wenn man aufgeregt ist und so ein bisschen hinfiebert, das macht ja auch was. Und ich möchte auch nicht darauf verzichten.
Man ist irgendwie lebendiger, man ist leuchtender,
ja,
man
genau.
Vermittelt das Gefühl mehr, dass man den Wein lebt. Ich glaube, du hast es noch nicht gehört, aber all die Zuschauer und ich haben es gehört. Die Intro-Ansage von Fritz Keller. Und der hat ja ganz, ganz maßgeblich erwähnt, dass du es schaffst, für jeden die richtige Ansprache zu finden. Also, dass du niemals der Weinsnob gewesen bist, geworden bist, obwohl du ja unfassbar erfolgreich bist, warst, schon immer warst, seitdem du eigentlich in dieser Branche bist. Aber du findest für jeden die Ansprache. Was ist dein Geheimnis?
Ah, das wusste ich schon sehr früh. Also ich sag mal, als ich Anfang 20 war, wusste ich schon, ich möchte nicht nur für diese, oh, damals waren es ja diese älteren Herren aus der gehobenen Schicht, die sich über Wein austauschten, sondern ich wollte immer alle ansprechen. Und hatte ja dann auch zum Beispiel bei der Brigitte, also eine Frauenzeitung, 12 Jahre lang eine Kolumne. Und es hat mir total Spaß gemacht, weißt du, zu dieser Zeit auch die Frauen abzuholen. Und ob jung oder alt oder, also es war schon immer meins, dass ich einfach jeden abholen möchte und auch zu sagen, oh, es ist so ein schönes Thema und es macht Spaß und es macht Appetit, ne, einen tollen Wein zu trinken. Und ja, das war schon immer meins und ich finde es ja auch schön, weißt du, wenn du junge Menschen hast und dann weißt du ja, sie sind vielleicht noch unsicher oder haben vielleicht auch ein bisschen Respekt davor oder haben nicht so viel Geld, ne? Und dass man dann sagt, hey, gar kein Problem, also du bist hier genau so willkommen und dich verwöhne ich genauso. Oder auch früher, als ich im Barreis oder Traube Tumbach oder Bühlerhöhe war, weißt du, auch wenn Kollegen kamen, ich fand es immer ganz, ganz toll, auch Kollegen zu verwöhnen, ne? Es ist auch schön. Also ja, das ist das Schöne, jeder auf seine Art. Und es macht uns ja auch Spaß, weißt du, dieses Unterschiedliche.
Ist das nicht manchmal schwer, wenn du zum Beispiel eine Veranstaltung hast und du redest zu 20, 30, du hast ja auch teilweise größere Veranstaltungen zu 100, 200 Leuten, dich zu kalibrieren, weil du ja auf der einen Seite schon die Profession leben musst, also die Fachfrau darstellen musst, auf der anderen Seite unterhaltsam sein musst, aber nicht zum Clown werden kannst. Wie findest du da einen Weg?
Also eigentlich ist es so für mich selbstverständlich. Also viele sagen auch, ja, wenn jetzt diese Weinschule oder dieses Event ist, wie kriegst du die alle unter einen Hut? Weil die einen kennen sich schon aus, die anderen noch nicht. Aber ich finde, genau das ist meine Stärke. Ich mache es ja immer sehr locker, mit sehr viel Humor. Also es wird immer viel gelacht und so. Und ich finde, durch dieses Lockere werden einfach alle abgeholt, fühlen sich wohl. Und dann tue ich immer en passant eben meine ganzen Informationen einpacken. Ne? Also ich sage, Mensch, wenn ihr in Südafrika seid, was müsst ihr erleben? Und was macht ihr mit der Familie? Also nicht nur, dass man sagt, ja, der Wein riecht und schmeckt, sondern ich möchte einfach, dass die Leute alle eine Vorstellung haben von dieser Region, auch die Scheu verlieren, ne? Weil es ist ja auch so, wenn du sagst, oh, ich hatte noch nie Kontakt, meinetwegen mit chilenischem Wein, ne? Also nach meinem Abend haben sie keine Angst mehr, chilenische Weine zu trinken. Aber irgendwie finde ich, mit so einer lockeren Art kriegst du alle unter einen Hut. Also ob die Leute jetzt viel Weinvorkenntnisse haben oder nicht. Ich finde, es geht sich immer gut aus und da habe ich überhaupt keine Bedenken.
Hast du eine Handschrift? Also kann man Nathalie Lump in der Moderation, würde ich jetzt zum Beispiel lesen, wiedererkennen oder
immer,
kann man
immer
das selber sogar?
Also sie ist sehr locker, weißt du? Und das finde ich auch das Schöne, dass jeder hat ja seine Art, ne? Also zum Beispiel, ich mag wahnsinnig gern den Frank Kemmer. Wir haben zufällig auch am gleichen Tag Geburtstag. Aber wir sind so unterschiedlich, wie es unterschiedlicher nicht sein kann. Aber das finde ich ja gerade das Positive, das Schöne, dass jeder seine Handschrift hat. Und bei mir ist es eben wirklich so dieses lustig, quirlig, mit Spaß dran gehen. Und ich merke das auch, wenn es für die Politik ist oder wenn es für einen Vorstand ist, dass die Organisatoren am Anfang schlucken sie, weil ich eben so ganz locker auch mit ihnen umgehe, ne? Und dann schlucken sie erst und dann merken sie aber, dass ich trotzdem ganz viele Informationen den Leuten mitgebe, aber eben auf eine sehr amüsante Art und Weise. Und ja, ich glaube immer, so nimmt man es auch gerne an, ne? Wenn man auch nachher sagen kann, oh, es war so schön und was ich gar nicht wusste oder das habe ich gelernt oder das war mir nicht bewusst, ne? Die Leute nehmen es dann, glaube ich, noch einfacher an, wenn sie in so einem Wohlfühl Rhythmus sind.
Jetzt bist du ja schon, ja, eigentlich über mehrere Jahrzehnte allgegenwärtig und präsent in der Branche und weit darüber hinaus. War es eigentlich schwerer, das zu werden, was du bist? Also ist es schwerer, Nathalie Lump zu werden oder das zu halten und zu sein? Wenn mal kurz irgendwie auf eine Bühne zu treten und im Sternerestaurant zu tätig zu sein und dort vielleicht auch aufgrund dieser Gesamtwahrnehmung eine gewisse Präsenz auszuleuchten, ist so das eine. Aber über, wir reden ja alle nicht über Alter, aber über mehr als 5 oder 10 oder 20 Jahre, teilweise 30 Jahre, das zu halten und immer allgegenwärtig zu sein, ist ja eigentlich auch eine Riesenaufgabe, oder?
Ja, also ehrlich gesagt, wir sprechen weit über 30 Jahre.
Ich wollte es nur nicht sagen, deswegen. Danke, dass du es erwähnt hast.
Doch, ich stehe dazu. Aber ich habe es nie so empfunden. Ich meine, es war ja schon, als ich anfing, weißt du, es gab ja damals zwei Damen als Sommelier. Es war die Paula Bosch und die Claudia Stern, also damals noch Claudia Schlegel. Und ich wusste einfach, Wein ist mein Ding. Aber ich habe nie gesagt, da will ich hinkommen, sondern wenn ich etwas mache, mache ich es immer mit Leib und Seele, so ganz und gar. Und dann kam eigentlich alles von selber. Also ich meine, damals haben auch viele gesagt, ja, aber war es nicht schwer, sich als Frau in dieser Männerdomäne durchzusetzen? Nein, nein, es hat mir einfach Spaß gemacht. Und irgendwann, nachdem ich so meine ersten Weinwettbewerbe gewonnen hatte, dachte ich, oh, die Frage ist, was können die Männer mehr? Also die hatten diese Wettbewerbe mir einfach die Schultern oder den Rücken gestärkt, ne? Und aber nee, ich bin eigentlich immer locker dran gegangen. Man auch damals, weißt du, im Sternerestaurant als Sommelier, dann haben auch viele oder als junge Frau haben auch viele gesagt, ja. Ist es nicht schwierig? Nein, es war immer sehr schöne Erlebnisse. Also ich hatte natürlich als junge Frau oft die Situation, dass mich Männer getestet hatten. Also sei es im Restaurant, ich vergesse es nie, da war zum Beispiel der Franz Keller Senior, ne? Also Gott hab ihn selig, der alte Patriarch. Grand Seigneur.
Der ist ja wahr, ja, durch und durch.
Ja. Und er war im Barres bei uns zum Essen und mein damaliger Mann, also Klaus-Peter Lump, Sternekoch, sollte eine Auszeichnung bekommen im Europäischen Parlament in Straßburg und Franz Keller war klar, er hält die Laudatio und kam also ins Restaurant. Und dann kam ich mit der Weinkarte an den Tisch und dann sagte er, ja, gibt's ja kein Sommelier. Und dann habe ich die Arme in die Hüften gestellt. Wir hatten ja damals Dirndle an, sag ich, das bin ich. Und dann sagt er, komm mal her, Meidli. Und dann fing er an, weißt du, so, sag mal, welche Rebsorte ist in einem Sancerre und hatte mich so getestet. Und mir hat es natürlich auch Freude bereitet, ne? Und dann nachher war es so begeistert, dass er ein großer Wegbereiter für mich war. Also er hatte dann die Laudatio auf uns beide umgemünzt, also auf meinen damaligen Mann und mich. Wir wurden zusammen ausgezeichnet. Und dann zwei Jahre später durfte ich dann die Laudatien im Europaparlament halten. Also er hatte mir dann sehr viel Wege geöffnet, weil es ihm einfach gefiel. Oder wenn ich in Frankreich war, denk mal, vor über 30 Jahren als junge Frau bei den besten Weingütern in Frankreich, weißt du, sie hatten mich auch immer erstmal getestet, immer so, ja, was halten Sie von dem Wein? Und sag ich, ja, ich denke, es ist so und so, weil so und so. Ah, und dann und dann lief es, ja. Dann haben sie mir die besten Weine präsentiert. Aber ich habe es nie als unangenehm empfunden. Und dann weiß ich noch, dann hatte ich mich ja 2000 selbstständig gemacht. Und dann haben auch viele gesagt, ja, aber wenn du nicht mehr so ein Restaurant im Rücken hast, dann wird es schwierig für dich, dann ist deine Bekanntheit schnell vorbei. Und auch das hatte mich nicht weiter beeindruckt. Ich habe nie darüber nachgedacht, weil ich habe immer gedacht, was ich mache, mache ich einfach gerne und ganz und gar, ja. Und dann ging es eigentlich auch mit der Selbstständigkeit super, super los. Und ich muss sagen, jetzt bin ich 25 Jahre selbstständig und ich habe noch nie selber akquiriert. Also ich bin, solange ich selbstständig bin, immer voll ausgebucht. Aber das Schöne ist, die Leute kommen zu mir. Also sie fragen mich an, sagen, ah, oh, Frau Lump, wir haben Sie da und da erlebt. Jetzt haben wir auch eine Gelegenheit oder jetzt möchten wir sie auch engagieren. Und da freue ich mich natürlich immer, ne? Dass ich, ja, dass es dass der Flow da ist, dass es einfach gut läuft und aber so selbstverständlich und locker ist.
Kann es sein, dass ein Geheimnis deines Erfolges dieses ständige dann doch neu erfinden oder andere Ebenen bespielen ist, dass du halt nicht nur die Wettbewerbe gewonnen hast, dass du nicht nur in erfolgreichen Restaurants tätig warst, sondern dass du eben auch viel geschrieben hast, Bücher geschrieben hast, dass du eine Öffentlichkeitspräsenz hast durch die Fernsehauftritte, dass du eigene Fernsehserien hattest, dass diese ständig immer wieder neu fundieren, orientieren, einnorden, angreifen und mit der Kernkompetenz Wein sich da auch weiterentwickeln, einfach ja, dein Geheimnis oder das Geheimnis deines Erfolges ist.
Unbedingt. Also es ist schon so, dass ich das Glück habe, dass ich ja eine vielseitige Präsenz habe, so wie du sagst, ne? Also ich schreibe für Zeitung, schreibe Bücher, mache Fernseh, mache Events, mache Fachproben. Also das ist natürlich schon ideal. Aber es ist auch so, wie du sagst, dass ich einfach immer neugierig bin. Und weißt du, ich habe ja diesen Beruf gewählt, weil ich ganz früh erkannt habe, du kommst nie an ein Ende. Also das war für mich die Faszination, dass ich dachte, oh, und wenn du 60 Jahre alt bist, es ist noch jedes Jahr neu, ne? Also ich denke daran, als ich damals nach Neuseeland, wo das irgendwann in den 90er Jahren sagte man auf einmal, oh, Neuseeland, dann sagte man irgendwann, oh, jetzt gibt es tolle Weine im Dorotal statt Portwein, oder dann war ich in China. Und das ist ja das Schöne am Wein. Und ich bin halt so ein neugieriger Mensch. Und ich habe auch Spaß immer wieder. Ja, weiter. Also nicht jetzt krampfhaft, sondern ich finde, das ist doch die Faszination. Das macht doch Spaß, dass man nicht so hinsitzt, die Arme verschränkt und sagt, oh, jetzt weiß ich alles. Sondern nein, jeder Jahrgang ist wieder neu. Es gibt immer wieder Neues. Und zum Beispiel auch dann mit so Medien, Instagram, Facebook. Ich finde das auch spannend, ne? Weil ja, alles ist im Fluss, alles verändert sich. Und dann denke ich immer, wir leben in der schönsten Zeit, die es jemals gab, weil wir heute alles bereisen können, weil wir alles erleben dürfen, weil es immer wieder weitergeht, weil also dieser Fortschritt auch. Oh, es macht mir einfach Spaß.
Gab es irgendwas, was du mal nicht vertreten, wo du nicht mitgehen konntest? Also sei es denn die Natural-Wein-Bewegung, sei es Patnat, sei es Wein in Dosen, Bag-in-Box, was auch immer. Also irgendwas, wo du sagst, nee, ist nicht so meins, oder siehst du in jedem eine Daseinsberechtigung?
Ja, absolut, weil ich ja anders unterwegs bin. Weißt du, ich bin ja eher so bei den Endverbrauchern und ich merke natürlich auch im Fernsehen, da willst du natürlich alle Menschen ansprechen. Und da kommst du nicht weiter, wenn du über Pöllini-Moraschee diskutierst oder so, sondern ja, die sagen, wir wollen Weintrinks oder wir wollen die jungen Leute abholen oder so. Und dann musst du eben auch andere Wege gehen. Und ich habe da überhaupt keine Bauchschmerzen. Also weißt du, ob es jetzt alkoholfreie Weine aromatisiert, ich denke, ey, wenn wir da junge Leute abholen können, jep. Weißt du, das nächste Mal steht dann guter Wein auf dem Tisch und dann haben sie keine Scheu und dann sagen sie, ah oh ja, den probiere ich jetzt auch. Oder ja, Wein im Schlauch oder ich weiß nicht, alles, weißt du, das ist das Tolle. Es gibt Wein für jede Gelegenheit. Und das macht mir so Spaß. Ob du beim Picknick bist, da trinkst du ganz anders. Oder wenn du jetzt auf, also ich bin ja so ein wahnsinniger Musikfreak, also in jeder Art und Weise. Tun, wenn es jetzt irgendwie ein Popkonzert oder ich war am Samstag beim Blueskonzert oder letzte Woche beim Jazz, je nachdem schmeckt etwas ganz anderes gut. Und ich kann mir vorstellen, wenn du beim Open Air bist, dann kann auch eine Weinschorle aus einer Dose klasse sein. Also, weißt du, alles zu seiner Zeit. Also, ich habe da überhaupt keine Dünkel, sondern ich finde es einfach nur spannend und freue mich. Und ich weiß noch, es war so ein mega Erlebnis. Ich glaube, es ist 20 Jahre her. Ich hatte eine Weinprobe für Lions gemacht in Baden-Baden, also wo wir auch eine tolle Weinklientel haben. Und ein Herr kam ganz am Anfang auf mich zu und sagte, ja, wissen Sie, Frau Lump, also ich trinke nur Bordeaux. Und dann habe ich ihn angeschaut und dachte so bei mir, okay, es gibt Schlimmeres, aber ich beneide ihn nicht. Weißt du? Also
ja, ja. Die Weinwelt ist so groß und so schön und sich dann auf eine Sache dann so...
Was ihm wirklich entgeht, ne? Weil manchmal ist es ja... Oh, ich weiß nicht, ich kam mal vom Winzer und der hat so einen tollen Metzger an der Hand und der macht wirklich großartige Wurst. Also ich esse ganz selten Wurst, ich bin eher so der Käseliebhaber, aber der macht immer ganz tolle Wurst. Und ich kam mit meinem Paket Wurst nach Hause und wir hatten einen leichten Portugieser Rotwein kühl dazu getrunken. Es war so grandios gut. Die ganze Familie war glücklich und die Flasche war ihm nur ausgetrunken. Weißt du, also das meine ich. Alles zu seiner Zeit und das sind die schönen Erlebnisse.
Ist es dann nicht manchmal, wenn jemand diese Überzeugung, diese Meinung hat, dass er sagt zum Beispiel, ich trinke nur Bordeaux, dass er wahrscheinlich niemals jemanden hatte, der ihn in andere Bereiche, in andere Welten eingeführt hat, also niemals einen guten Sommelier an seiner Seite und deswegen in seiner Haltlosigkeit sich auf dieses eine Thema spezialisiert, um eben möglichst keine Reinfälle zu haben, weil ich glaube, auch wenn du einen eingefahrenen Bordeleser Geschmack hast, der durchaus begründet sein kann, der auch ganz klar definiert sein kann, mit einem guten Sommelier an deiner Seite findest du auch aus der Welt raus.
Du hast durchaus recht, aber ich meine, wir wissen, es gibt natürlich auch Leute, die gerne nach dem Etikett trinken, weil sie sich da sicher fühlen, weil sie sagen, naja, wenn es teuer ist, muss es auch gut sein. Also Gott sei Dank ist es nicht so, dass teuer gleich gut ist, aber per se gibt es ja erstmal eine Sicherheit. Und ich meine, es gibt Menschen, weißt du, das ist ja das Gleiche bei der Kleidung. Es gibt ja auch Sicherheit, wenn du immer diese Markenkleidung trägst. Oder also, ja, ich denke, die einen sind so, die anderen so. Aber ich möchte mittlerweile die Menschen nicht mehr verändern. Also wenn derjenige Spaß hat, ja, mit mir auch einen unkomplizierten oder einen Riesling zu trinken oder wie auch immer, schön. Aber ich bin schon lange weg davon, dass ich sage, ich muss jetzt die Leute überzeugen, sondern jeder darf und soll auf seine Art, ne? Und ich meine, wie gesagt, gibt ja auch Schlimmeres. Aber ich denke, ja, viele schöne Situationen erlebt er eben nicht, aber dafür eben anderes, ne? Also, nee, ich denke, jeder soll wie er. Und weißt du, aber das kennst du bestimmt auch, was ich gelernt habe, ist auch so, wie du anfängst, Wein zu trinken, also die ersten Aha-Erlebnisse, also jeder braucht ja mal so ein Wein-Aha-Erlebnis, wo er sagt, oh, in dem Moment war der Wein so gut, ich hätte mich reinlegen können. Ne? Ich merke, es prägt für ein Leben. Also man geht immer wieder doch dahin zurück und so merken wir das doch auch, wenn wir bei internationalen Verkostungen sind, dass zum Beispiel ein Spanier ganz anders probiert wie ein Deutscher oder wie ein Südafrikaner. Ne? Also die Spanier, die dann eben viel alkoholstärkere Weine gewohnt sind, verkosten ganz anders, wie wenn du Riesling-Liebhaber bist, ne? Und so, glaube ich, diese erste Prägung bleibt für ein Leben.
Hattest du das mal? Wie war dein Aha-Erlebnis?
Bei mir war es ein Geoffrey Chambertin. Also ich hatte meine Ausbildung zur Hotelfachfrau in Freiburg gemacht und ein Kollege sagte, du musst in die Traube Thonbach, es ist das beste Hotel in Deutschland. Okay. Und ich hatte meinen 18. Geburtstag und wir waren in der Traube Thonbach im Gourmet-Restaurant zum Essen. Und damals war der Christoph von Dirksen, war Sommelier und er hatte uns damals zu einer Ente ein 83er Geoffrey Chambertin von Trappé empfohlen. Und ich weiß noch wie heute, er hat ihn damals dekantiert und ich dachte schon, also ich saß nebendran und dachte schon beim Dekantieren, wow, was für ein Geruch. Also obwohl ich einen Meter weiter saß, ja, aber schon dieser Geruch beim Dekantieren, es ging so in mich rein, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Und dann hatten wir große Burgundergläser von Riedel und weißt du, ich schwenkte mein Chambertin, Geoffrey Chambertin. Und es war für mich so, also ich meine, ich war vorher schon Weinfreak, also ich habe schon sehr früh meine Liebe für Wein entdeckt, das fällt unter das Jugendschutzgesetz. Aber das war wirklich so das Erlebnis, wo ich dachte, ja, Wein ist mein Ding. Und es ist bis heute so, wenn Weihnachten ist, am liebsten trinke ich einen roten Burgunder. Also weißt du, das meine ich, dass man kommt doch immer wieder zurück. Also ich liebe zum Beispiel auch chilenische Weine. Ich war häufiger in Chile oder in Südafrika und weißt du, dann ist es ja auch super. Aber Weihnachten will ich immer wieder den Burgunder.
Wo fing das bei dir an, wenn du sagst, unter dem Jugendschutzgesetz? Also war das eine Partydroge damals auch oder habt ihr das zu Hause intensiv gelebt? Du bist ja zumindest zu 50% auch gastronomisch geprägt. War das da bei euch immer ein Thema oder wie begann bei dir deine Weinliebe?
Ja, meine Eltern, also ich bin ja südlich von Freiburg groß geworden, in Au im Hexental. Und meine Eltern, sie trinken gerne immer ein Schluckle wie zum Essen. Also das war einfach Tradition. Ich möchte nicht sagen, dass meine Eltern viel trinken, aber es gehörte sich einfach ein Schluckle wie zum Essen.
Und Mittag wie Abend.
Ja, genau. Und ich hatte als Jugendliche hatte ich immer gesagt, darf ich mal probieren? Also es ging mir jetzt nicht um den Alkohol, sondern einfach um dieses Geschmackserlebnis. Und ich hatte schon sehr früh festgestellt, dass die Weine jedes Jahr anders schmecken. Und das war für mich wirklich, wo ich dachte, wow. Also ich bin ja ursprünglich am Freiburger Stadttheater groß geworden, weil mein Papa war ja Opernsänger und ich hatte 12 Jahre lang klassische Ballettausbildung. Ich habe Klavier gespielt, ich habe bei Musicals gesungen, getanzt und wollte eigentlich eher so in die Fußstapfen meines Vaters treten. Aber dann war wirklich die Faszination Wein, wo ich dachte, was ist das für ein tolles Thema? Und eben so diese, ich habe halt so eine Neugierde, wo ich dachte, ja, es, weißt du, es ist immer wieder. Und dann war es auch später, meine Eltern sagten, probier mal. Dann sage ich, ey, ihr wart an der A.
Ach, also, toll.
Weißt du, es hatte mich schon früh richtig angefixt, so diese unterschiedlichen Weine und ja, großartig, ne? Und so war es eben, dass durch das Probieren bei meinen Eltern. Und dann wollte ich Winzerin werden. Und damals war es aber so, weißt du, in Baden, damals waren es über 80%, heute ist ja noch über 70%, ist genossenschaftlich. Und es gab damals keine Frauen in einer Genossenschaft. Also meine Eltern haben gesagt, ja, willst du in eine Winzergenossenschaft? Und dann war die Gastronomie das Nächstliegende. Und dann habe ich gesagt, okay, da mache ich halt eine Ausbildung in der Gastronomie und war aber immer von Anfang an schon bekannt als Weinverrückt. Und ja, ich hatte immer schon auch Weinproben organisiert. Und dann kam ich ja nach meiner Ausbildung, bin ich ja dann in die Troppe Turmbach. Und auch da hatte ich schon immer Touren damals organisiert. Montag, dienstags, wenn wir frei hatten, sind wir ins Elsass oder nach Rheinhessen. Also hatte ich wirklich damals schon Weintouren organisiert und damals die Weine nicht gespuckt. Es war, weißt du, immer so ein durchgehender, guter Level gewesen. Es war eine unfassbar schöne Zeit. Aber so wusste ich eben schon, ja, ganz, ganz früh, Wein ist mein Ding.
Hattest du mal ein Vorbild? Also jemand, der dich ganz, ganz maßgeblich geprägt hat, an die Hand genommen hat, den du gern spiegeln wolltest, der dich influenced hat sozusagen?
Nee, könnte ich nicht sagen, weil ich schon immer eher so bin, dass ich immer meine eigenen Wege gehe. Also ja, egal was ich mache, weil die meisten tun sich ja dann immer erstmal gründlich vorbereiten, reinlesen, informieren. Und da bin ich das Gegenteil.
Du sagst, ich möchte ein Buch schreiben und dann schreibst du ein Buch und machst nicht vorher einen großen Lehrgang, wie man Bücher schreibt, wie die aufgebaut werden.
Also egal, ich mache immer, oder ich hatte zum Beispiel, ich war auch 20 Jahre, war ich im Präsidium von der Chaîne de Rôtisseur. Also ich habe immer gesagt, die schönste Bruderschaft der Welt, die sich einfach so dem Genuss verschrieben hat. Und dann hatte ich mitbekommen, es gibt weltweit auch einen Weinorden. Und dann habe ich gesagt, oh, das machen wir jetzt auch in Deutschland. Also jetzt gründe ich hier den Weinorden. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, jetzt mir den mal anzuschauen in der Schweiz oder irgendwo, wie die es machen, sondern ich denke immer, man hat doch ein gutes Gespür und so mache ich es eigentlich mit allem, ich lese keine Ratgeber und wenn meine Freundin sagt, oh, ich habe jetzt das und das gelesen, dann sage ich mal, ist es nicht selbstverständlich? Also wenn man in sich reinhört, ne? Und nee, ich bin da, dass ich immer denke, einfach machen, ja. Auch eine Meinung zu haben, weißt du? Wenn du jetzt was schreibst, ein Buch, und du schreibst, was schon immer, schon 10-mal aufgestellt wurde als These, und ich denke, ja, wenn du 30 Jahre Erfahrung hast, dann kann das nicht so verkehrt sein, ne? Und wenn man sein ganzes Leben lang nichts anderes macht, wie nur Wein trinken und probieren, dann darf man ruhig auch ja, selbstbewusst aus dem Nähkästchen plaudern oder Erfahrungen weitergeben.
Ich verstehe es einfach nicht. Wie kann es sein, dass sich so wenige an dieses großartige Thema Sherry herantrauen? Wo doch alles da ist, was wir mit tollen Weinen in Verbindung bringen und was wir in diesen suchen. Wir haben Klarheit, wir haben Charakter und wir haben Tiefe. Und ein Sherry, und das ist der große Vorteil, erklärt sich von selbst, wenn man ihm nur zuhört. Ein Wein, der an salzig denkt, der trocken spricht und der lange bleibt. Er braucht kein Ritual, er braucht keine Vorkenntnisse. Nur ein offenes Glas und einen offenen Geist. Und vielleicht ist genau das die größte Ironie, dass einer der ehrlichsten Weine als geheimnisvoll gilt. Denn was ist eigentlich schwer, an einem Wein zu verstehen, der aus maximal 3 Rebsorten aus einem fest definierten Gebiet nach festen Regularien produziert stammt, der mit Hefen reift wie ein Sauerteig, der die Geduld speichert wie ein Tagebuch? Was ist bitte unzugänglich an einem Fino, der so direkt ist, dass man sich selbst darin hört? Ich begreife es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ein Sherry einfach nichts vortäuscht. Keine Primärfrucht, keine barocke Süße, kein Blendwerk, nur Struktur, Tiefe und Herkunft. Und das in einer Reinheit, die manchmal unbequem wirkt, wenn sie einfach nichts kaschiert. Wir trinken so vieles, das einfacher wirkt, aber komplexer tut. Sherry ist umgekehrt. Er wirkt komplex und ist dabei aber ganz einfach.
ein Ausdruck von Klima, Weinberg und Mensch, der in seinem System über Jahrhunderte verfeinert wurde. Wie kann das nicht verstanden werden? Vielleicht haben wir verlernt, dass Wein nicht schreien muss, um gehört zu werden. Vielleicht überfordert uns seine Ruhe, seine Eigenständigkeit, vielleicht auch seine Wahrheit. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht und vielleicht will ich es auch gar nicht verstehen. Denn solange das so bleibt, gibt es mehr für uns, die ihn lieben. Mehr Stille im Glas, mehr Platz am Tisch, mehr Tiefe für die, die bereit sind zuzuhören. Im Herzen Andalusiens, wo die Sonne die Erde so weiß strahlen lässt, dass man sie schon aus dem Flugzeug sehen kann, liegt Jerez de la Frontera, die Wiege des Sherrys. In dieser geschichtsträchtigen Stadt entfaltet sich die Erzählung der Bodegas Lustau, einem Weingut, das Tradition und Innovation wie kein zweites in diesem Gebiet vereint. Die Ursprünge reichen bis 1896 zurück, als Don José Ruiz Bedejo auf seinem Anwesen Nuestra Señora de la Esperanza begann, Wein anzubauen. Zunächst für den Eigenbedarf entwickelte sich daraus eine bis dato in diesem Gebiet einzigartige Almacenista-Tätigkeit. Ab den 1940er Jahren begann Emilio Lustau eigene Marken zu entwickeln. 1981 folgte die Einführung der Almacenista-Reihe, eine Hommage an unabhängige Kleinwinzer, deren Sherry Lustau auswählte, unter ihrem Namen abfüllte und damit zu neuen Ehren brachte. Ein Geschenk für die Region. Almacenista habt ihr noch nie gehört? Kein Problem. Es ist ein traditioneller, meist kleiner Sherry-Produzent in Jerez, der Weine reifen lässt, aber nicht selbst abfüllt, sondern sie an größere Häuser, wie zum Beispiel Lustau, weiterverkauft. Der Fino Jarana steht stellvertretend für eine stille Revolution, die Wiederentdeckung des Finos als vollwertigen, ernstzunehmenden Wein. Der Begriff Almacenista, ein Symbol für die Unsichtbarkeit kleiner Winzer, wurde durch Lustau zum Markenzeichen kultureller Authentizität. Und Sinnbild für diese Art von Wein, Sinnbild für die Art des Fino, ist die Florschicht. Die Flor ist nicht nur Schutz, sondern Erinnerungsträger. Sie lässt nur jene Elemente durch, die sich durchsetzen. Textur, Salinität und Strenge. So entsteht kein gefälliger Wein, sondern ein Profil mit Kontur. Ein Wein, der keine Aufmerksamkeit verlangt, sondern verdient. Lustaus Philosophie lebt von handwerklicher Exzellenz, Respekt vor Herkunft und der Neugier auf Ausdrucksvielfalt. Und der Fino Jarana ist ein absolut repräsentatives Beispiel für einen perfekten Sherry. Und auch wenn der Fino Jarana nicht zur Almacenista-Reihe zählt, trägt er deren Geist, kompromisslose Präzision, Geduld und ein tiefes Verständnis für das Zusammenspiel von Rebe, Klima und Zeit. Der Fino Jarana ist ein trockener, biologisch gereifter Sherry aus 100% Palomino-Trauben. Nach der Handlese werden die Trauben in Edelstahltanks vergoren. Die Reifung erfolgt für durchschnittlich 4 Jahre im traditionellen Solera- und Criaillera-System unter dem Schutz der Florhefeschicht. Wenn man den Flor öffnet, öffnet man die Zeit. Das Ergebnis ist ein Fino von blass strohgelber Farbe mit grünlichen Reflexen. In der Nase zeigen sich frischsalzige Noten, Mandeln, Hefegebäck und am Gaumen trocken, pointiert, mit markanter Textur und einem langen, salinen Abgang. Seine Struktur ist vollmundiger als bei vielen Finos. Ein Ergebnis der Reifebedingungen in der kontinentalklimatisch geprägten Bodega. Ein Sinneserlebnis. Wie man ihn trinkt? Optimal bei 8 bis 12 Grad im typischen Weißweinglas. Also keins dieser verkappten Schnapsgläser, in welchem man Sherrys bis in die 2000er Jahre serviert hat. Der Fino Jarana aus dem Hause Lustau ist kein Aperitifwein, denn seine lineare Frische, seine salzige Tiefe, seine ausgewogene Struktur machen ihn zu einem vielseitigen Speisebegleiter. Kein Nebendarsteller, sondern ein Solist mit Charakter. Kein Produkt eines Trends, sondern ein Ausdruck jahrzehntelanger Erfahrung. Einfach vielen lieben Dank dafür, für dieses Geschmackserlebnis, für die Erhaltung dieser ganz besonderen Tradition, dem Hause Emilio Lustau und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Gab es mal eine Phase, wo du sagst, das war richtig schwer? Also, als du aus dem Restaurant raus bist, dann später, als du dich mit den Büchern beschäftigen musstest, als du im Fernsehen warst und vielleicht irgendwie dann doch jemand meinte, er müsste da irgendeinen Shitstorm auf dich absenden. Irgendwas, wo du sagst, das fand ich jetzt nicht so super prickelnd oder hat jedes seine dann doch Qualität gehabt?
Ja, man macht natürlich schon viele Erfahrungen, das gehört ja auch dazu. Ich meine, weißt du, wenn man das erste Mal auf einer großen Bühne steht oder das erste Mal für die Politik eine Weinprobe macht, oder natürlich ist man nervös, ne? Also, und ja, ich habe eigentlich so viele neue Wege immer mein ganzes Leben lang beschritten, wo man anfangs schon immer nervös ist, aber eigentlich war es dann auch immer positiv. Wo ich schon so, was du gerade ein bisschen beschrieben hast, erlebt hatte, das war bei Grill den Hänsler. Ich war ja 2,5 Jahre in der Jury bei Grill den Hänsler, was eine mega tolle Zeit war. Also wirklich, wir haben so viel erlebt, so viel Spaß gehabt. Also es war großartig. Und wir hatten zu dieser Zeit, jeden Montag hatten wir eine E-Mail, oh, beste Quote denn je. Und wir hatten Bambi gewonnen und es war wirklich die allerbeste Zeit. Aber da habe ich die Erfahrung gemacht, also das sind schon die Leute, die sitzen sonntagabends mit ihrem iPad meinetwegen auf der Couch, gucken Grill den Hänsler und schreiben die ganze Zeit. Und die haben dann geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, man vergisst es, aber irgendwie die Gabel nicht zum Mund oder die Gabel, ich weiß nicht mehr was. Also da gab es dann schon, oder ich würde zu viel kichern oder, also weißt du, wenn du bei solchen Sendungen bist, da sind die Leute schon anders unterwegs. Also da musst du echt ein breites Rückgrat haben, ne? Also da kriegt man schon nicht nur so, oh, wunderbar, was ich sonst, weißt du, sonst kennen mich die Leute für meine Weinexpertise und da sind die alle glücklich. Aber das war jetzt ein anderes Format. Und da sind die schon manchmal, dass die Leute sehr direkt dann im Netz irgendwas über dich schreiben, wo du denkst, echt, ne? Oder manchmal hat man auch so eine Angewohnheit, dass du nach jedem zweiten Wort habe ich vielleicht mal gell gesagt. Oder ich weiß, also nur so als Beispiel, ne? Also da dachte ich schon, oh ja, also das ist schon sehr direkt, was man sich da auch anhören muss. Auf der anderen Seite wirst du nie dümmer, ne? Also ich mag zum Beispiel auch Kritik. Ich mag Kritik. Man kann ja darüber nachdenken, ist sie jetzt angebracht oder nicht. Aber erstmal ist es ja etwas Positives, ne? Dass man darüber nachdenkt. Oh, habe ich da jetzt wirklich eine komische Angewohnheit oder kommt das wirklich komisch rüber oder so? Ja, also ja, gehört auch dazu, ne? Also das war bei Grill den Hänsler, ja, war das schon anders gewesen.
Hattest du da Berater, die dir irgendwie dann zur Seite standen?
Nee, Berater eigentlich in dem Sinne nicht. Nee. Also was ich echt Grill den Hänsler zu verdanken habe, ist, dass sie damals gesagt haben, ey, Natalie, du brauchst einen Account Facebook und Instagram. Das gehört dazu. Also TikTok war damals noch nicht. Und da kann ich mich auch immer noch nicht mit anfreunden. Ich glaube, jedes Alter hat auch so sein Medium, ne? Aber ich bin echt froh, dass die mir damals sagten, ja, das ist wichtig, das gehört dazu, weil heute ist es ja auch ein Teil meines Jobs, ne, was mir ja auch Spaß macht. Aber sonst gab es eigentlich keine Berater in dem Sinne.
Ja, was ja manchmal schwer ist, eben auch zu eruieren, wenn jemand, sei sie wie auch immer an den Haaren herbeigezogen, irgendeine Kritik äußert, sprich wie mit deinem Geld, ob man sowas für sich selber bewerten soll oder nicht bewerten soll, ob man sagt, das gehört halt zu mir oder zu meiner Herkunft, also welche Meinungen man da wirklich ernst nimmt und welche man nicht ernst nimmt und das dicke Fell da letztlich aufzubauen oder sich da irgendwie dann noch abzuschotten, also wenn dir dann eben jemand mal zu nahe kommt und...
Ja, aber schau, das ist halt das Spiel mit Öffentlichkeit, ne? Also das ist einfach halt der Deal, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, dann ja, gehört das eine oder andere auch dazu. Also ich weiß zum Beispiel, noch als ich das zweite Mal geheiratet hatte und dann sind wir nach Österreich gefahren, also als Flitterwochen, dann rief die Bild-Zeitung an, Ja, Frau Lump, wir gratulieren. Und so. Und dann mein Mann strahlte und sagte, oh, Bildzeitung. Und sag ich, ja, aber dir ist schon bewusst, Sie wollen nicht schreiben, oh, wie schön, sondern Sie wollen immer irgendwas negativ, also ne, Bad News, ja. Also, und dann war es auch so, dass wir wollten damals nach Budapest fliegen. Und wir hatten, also unser Sohn war 4 Monate alt und er war im Pass eingetragen. Und dann haben sie am Flughafen gesagt, ne, sie können nicht fliegen, er braucht einen eigenen Pass mit 4 Monaten. Und das hatte ich dann, und dann sind wir eben nach Österreich gefahren. Und dann stand eben so in der Bildzeitung, Hochzeitsreise geplatzt und ja, so halt, ne? Aber das ist der Deal, wenn du halt in der Öffentlichkeit stehst, dann wollen sie jetzt nicht immer nur schön, schön, sondern sie wollen halt einfach ein bisschen, ja, Schlagzeile.
Das zu differenzieren ist aber, glaube ich, ganz, ganz schwer, wenn man ja als Zombie, gerade wenn du in so einer prominenten Position, wie damals das Paris ja schon war, hast du ja eine gewisse Außenwahrnehmung oder du strahlst nach außen, das erstmal dann anfänglich regional, dann wird es irgendwann national, dann hast du den ein oder anderen vielleicht Radioauftritt, schreibst in der ein oder anderen Publikation irgendetwas, bis hin dann eben bis zu so einer großen Bühne, wenn du bei Hänsler bist. Das ist ja so ein gleitender Prozess und irgendwann das dann aufzuhalten, das ist, glaube ich, schwer. Oder damit eben auch so sein eigenes Einvernehmen zu finden, ist, glaube ich, nicht einfach.
Nö. Nö, ich
finde es alles. Also man muss damit dealen lernen und man muss ein dickes Fell aufbauen und muss sich dann auch selber zunutze machen dann irgendwann, wo man sagt, okay, dann zahle ich den Preis dafür oder vielleicht auch manchmal meine Familie oder wie auch immer, die stehen ja dann auch manchmal im Fokus, wie jetzt bei der Hochzeitsreise dein Mann, da einen Kompromiss dann irgendwo zu finden und für sich selber dann eben das auch wertbringend dann rausschlagen.
Nee, ich habe es eigentlich nie so empfunden, weil grundsätzlich, ich bin ein offener Mensch. Die Familie versuche ich immer rauszuhalten. Also ich trenne schon immer Job und privat. Also ich würde jetzt nie was Privates posten. Ich habe noch nie was von meinem Sohn zum Beispiel gepostet oder so. Also das versuche ich zu trennen. Aber grundsätzlich, ja, weißt du, nee, da bin ich echt pragmatisch. Ich bin so ein pragmatischer Mensch. Ich finde, es gehört immer alles dazu. Es gibt, kann auch gar nicht sein, dass man sagt, hurra, alles nur Sonnenschein oder alles nur wunderbar, sondern ja, es gibt halt auch mal, wo man wieder so ein bisschen eine vom Buck bekommt und dann bist du wieder geerdet und dann weißt du das andere wieder umso mehr zu schätzen.
Hattest du einen Höhepunkt in deiner Karriere bis jetzt? Also war es Hänsler, war es Paris, waren es die Wettbewerbe, war es die Veröffentlichung deines ersten Buches oder hat alles so seine eigene Qualität so in seiner Art,
es einzuordnen? Eindeutig Letzteres. Also immer noch sehe ich mich so mittendrin, ne? Also zum Beispiel, ich habe jetzt wieder was Neues. Ich bin das erste Mal jetzt im Handel angekommen. Also wir haben so ganz tolle Edeka-Märkte. Also das kennt man ja, dass die heute sehr hochwertig und toll sind. Und bei uns im Süden heißen die Check-in. Und sie haben jetzt im Baden-Baden einen sensationell neuen Standort mit 750 Quadratmeter Wein und Spirituosen, mit 5000 unterschiedlichen Wein und Spirituosen, mit riesen begehbaren Weinklimaschränken. Und da gibt es alles. Also ob es ein Mutter Rothschild ist, Lafite, ob es ein Tianjelo.
Wie wir es aus Frankreich kennen. Da ist es ja gang und gäbe, dass eben auch die Supermärkte eine großartige Weinauswahl haben. Und
genau, und tolle Fischabteilung, toller Fleisch, toller Käse, also alles, alles, alles. Und sie haben seit vielen Jahren den Harald Wohlfahrt als Botschafter. Und jetzt sagten sie hätten mich gerne als Weinbotschafterin. Und dann, ich habe mich die ganzen Jahre immer vor dem Handel irgendwie so ein bisschen gescheut. Und jetzt hatte ich mir das angeschaut und ich muss sagen, es ist wieder eine tolle Erfahrung. Also, weil ich ja noch viel direkter bei den Kunden bin. Also, ich bin jetzt manchmal am Wochenende da und kann dann mit den Leuten Weine probieren, immer was anderes und kann sie beraten. Und ich mache dort eine Weinschule und erwähnt so wie eine Ladies Night, wo wir verschiedene Flights verkosten und einen DJ haben oder eine U35 Weindegustation.
Also niedlich. Ja. Keine Ü, sondern eine U.
Ja, genau.
Naja, beim Wein ist ja alles verkehrt rum und daher passt es ja, dass man da keine Ü, sondern eine
Ja, und mir macht es so Spaß, weißt du, ja immer wieder so Neues auszuprobieren. Also waren auch meine Ideen mit dem U35, mit der Ladies Night, waren auch meine Ideen. Und das macht mir jetzt gerade wieder so Spaß, neue Sachen wieder auszuprobieren und neue Erfahrungen zu sammeln. Ne? Und da merke ich ja auch, dass zurzeit so wahnsinnig viel, also im Handel ist so alkoholfrei gefragt, du kannst es dir nicht vorstellen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Also ich hatte jetzt auch witzigerweise, vor 2 Wochen durfte ich für den Fachhandel dann einen Vortrag halten über alkoholfreie Weine. Und ich genieße es natürlich, weißt du, weil ich mich dann selber auch immer gut vorbereite. Und ich bin dann zum Karl Jung in den Rheingau gefahren, der nichts anderes macht als 24
Nur alkoholfreie
Stunden
Weine.
Rund um die Uhr Weine zu entalkoholisieren, ne? Und es macht ja nie dümmer, aber ich sehe es nicht so, also ich meine, die Weinliebhaber, die sagen dann, oh, ist es nicht schrecklich? Nein, es ist ja eher so ein Zusatz, also ich merke auch im Handel, dass die Leute nicht unbedingt sagen statt, sondern sie sagen, die nächste Woche kommt meine Schwiegertochter, sie ist schwanger. Also dann nehme ich auch noch einen alkoholfreien Sparkling mit oder mein Vater, der nimmt gerade Tabletten oder Medikamente, er darf gerade nicht. Ach, dann nehme ich davon noch eine Flasche mit, ne? Also es ist eher so ein Zusatz und von daher ist es ja auch nicht verkehrt.
Aber ist es eine greifbare Alternative? Ist es etwas, was, also ich sehe es persönlich so als Prozess, wir sind in einem Prozess, wo sich diese Getränke, diese weinähnlichen oder weinhaltigen Getränke entwickeln. Und ich glaube, wir sind noch nicht in dem Punkt angekommen, wo man sagen könnte, es ist etwas, was das andere in irgendeiner Form spiegeln kann. Aber ich glaube, der größte Fehler ist, wenn man es macht, dass man es mit dem anderen vergleicht. Also so, als würde ich Sekt mit Champagner vergleichen. Es sind zwei total eigenständige Schaumweininterpretationen und zu sagen, schmeckt fast wie ein Champagner, deklassiert das andere. Also man muss auch den Sekt als eigenständige Spezifikation sehen. Und so sehe ich das auch bei den alkoholfreien Weinen, dass man diese nicht mit Wein vergleichen sollte, sondern sie als eigenständiges Genusselement dann irgendwo sehen sollte. Und dann findet man, glaube ich, auch so seinen Zugang dazu. Oder wie betrachtest du alkoholfreien Wein?
Da pflichte ich dir bei. Also ich will jetzt auch nicht den alkoholfreien Wein mit einem großen Burgunder, großen Riesling oder so vergleichen. Mhm. Ich meine, dafür ist die Prozedur halt schon, ja. Also wenn du einen Wein entalkoholisierst, es ist eine Prozedur für den Wein. Du wirst da nie den ganz großen Wein vielleicht nachher so haben. Ja, wobei, also es gibt jetzt auch schon 20, also ein Winzer aus Österreich macht schon 20 Jahre alten Rotwein entalkoholisiert. Das ist schon auch spannend. Also wo ich im Moment danach schaue, ist, dass ich finde einen alkoholfreien Wein oder Sekt gut, wenn er nicht hinten total leer ist oder nur süß. Also und das schaffen manche mittlerweile, dass wenn du jetzt nicht so richtig drauf achten würdest, also es gibt schon einige Sparklings, ich glaube, wenn du jetzt so beim Bankett bist und du stehst da und kriegst ein Glas in die Hand und da gibt's manche, die sind hinten raus auch schon vollmundig, da würde man es nicht gleich merken, dass er ohne Alkohol ist. Aber jetzt wieder meins. Ich bin überzeugt, dass in der Zukunft die alkoholfreien Rotweine einen großen Erfolg haben werden. Da bin ich überzeugt. Also bisher war es schwierig, Rotwein zu entalkoholisieren, weil du verlierst ja 20% des Volumens, also und alles konzentriert dadurch. Also die Säure konzentriert, die Tannine, alles wird ja konzentriert. Und bisher hatten sich die Winzer immer gescheut, wenn die Tannine so konzentriert wurden. Und ich habe aber jetzt neue Versuche verkosten dürfen, wo man eben Merlots hat, also dunkelfarbige, südländische Rotweine, weißt du, die so im Geruch schon alles vermitteln, wo du denkst, wow, das ist richtig Rotwein. Und dann gibt es heute ein neues Tannin, das wird, ich bin nicht ganz dahinter gekommen, ob es aus Tee, ich glaube aus Tee gewonnen wird, aber was sehr attraktiv ist. Und dieses Tannin schluckt die Süße, weil wir brauchen ja bei alkoholfreiem Wein ein bisschen höhere Süße, um einfach dem Wein ein bisschen Volumen zu geben. Also wie beim Schaumwein gibt man ja auch gerne ein bisschen höhere Dosage, dass sie Volumen haben. Und dieses Tannin schluckt die Süße. Und dann hat man wirklich auch hinten raus eben diese Tannine, man hat Körper und denkt dann aber, oh, aber er schlägt einen nicht, weil der Trend ist doch gerade weg von diesen schweren Rotweinen weltweit. Und da finde ich diese neuen entalkoholisierten Rotweine sehr spannend, dass du denkst, oh, schmeckt echt wie so ein südländischer Rotwein, aber du bist danach nicht so müde, am nächsten Tag schwer. Und trotz Süße haben die halt auch noch weniger Kalorien. Das zieht natürlich bei den Frauen das Argument. Bei mir nicht. Aber generell bei Frauen. Also doch, das wird noch ein spannendes Thema. Mhm. Also zum Beispiel Torres macht seit 2008 im großen Stil schon entalkoholisiert. Es gibt einige, die sagen, die reifen trotzdem gut. Aber jetzt zum Beispiel der aus Österreich, der lässt den Wein erst reifen, also im Barrique und alles, in der Flasche und tut ihn nach 20 Jahren erst entalkoholisieren. Aber ehrlich gesagt, da bin ich jetzt auch gespannt mit den Erfahrungen. Also ich, ja, also für mich ist, ich werde weiterhin, freue ich mich einfach einen echten Wein, aber ich denke, ja, als Zusatz, ja, darf man sich nicht verschließen. Und wenn es für viele den Zugang gibt zu Wein, oder stell dir vor, wenn jetzt in Amerika tatsächlich 200% Zoll Aufschlag kommt, also entalkoholisierten Wein kannst du trotzdem einführen. Also dann wäre es vielleicht auch ein großes Verkaufsargument. Und auch so die Studien sagen, der nächste große Markt für entalkoholisierten Wein ist Nordamerika. Ja. Ach, es
weißt du. Davon gespannt sein.
Ja, aber ich denke, also zum Beispiel auch im Moment ist ja Weinkonsum total rückläufig. Und auch politisch, das ist ja ganz schrecklich, dass sie sagen, ja, aber selbst ein Glas Wein ist ja Nervengift und krebserregend, wo ich immer denke, ey, es gibt so viele Studien, wie gesund der Wein ist, wie viel positive Effekte das Glas Wein am Tag hat, ja. Und wenn ich dran denke, das Abendmahl, der heilige Gral, wir trinken seit 8000 Jahren Wein. Also ja, ich kann das gar nicht nachvollziehen, was da gerade betrieben wird. Aber umgekehrt finde ich, man hat mal so und so Phasen. Ich kann mich auch noch erinnern, als vor 25 Jahren French Paradox Schlagzeilen machte und auf einmal tranken alle wie verrückt Rotwein, weil man wusste, der Rotwein ist so gesund. Jetzt ist halt gerade so ein bisschen unsexy Zeit, aber ich glaube, es wird sich auch wieder ändern, dass irgendwann weiß man wieder, dass ja, es ist ja gut entspannend für das Nervensystem und ich weiß nicht, schlechtes Cholesterin wird in positives Cholesterin umgewandelt und weißt du, so viel Positives, ne? Oder auch, ja, was die Leute auch, finde ich, vergessen ist, dass Wein ja auch sowas Verbindendes ist. Und das siehst du den Leuten ja heute an. Also gerade diese Leute, die heute Ängste haben und unsicher sind. Und ich weiß nicht, Probleme haben, ihren persönlichen Coach brauchen. Ich denke immer, wenn die mit den Freunden eine gute Flasche Wein trinken würden, so viele Probleme würden sich von selber lösen, ne? Also es ist doch oft, dass wenn du mit anderen sprichst, bei einer guten Flasche Wein auf einmal merkst du, du stehst gar nicht alleine da oder es ist nichts Ungewöhnliches oder dieses Problem gab es schon immer oder weißt du, so diese selbstverständlichen Sachen. Die finde ich, kann man am besten bei einer Flasche Wein.
Resozialisierende dabei darf man nicht vergessen oder außer Acht lassen, was eben auch nur Wein hat. Gibt es irgendwas anderes außer Wein, was das kann? Oder ist das nur Wein? Also kann das irgendeine Spirituose, kann das irgendein Tee, kann das irgendwie ein Kaffee oder kann das nur Wein? Also die Genussqualität vermitteln, die
Ich
Tiefe.
glaube, das Wichtige ist ja, dass man offen ist und das Miteinander und sich austauscht. Und natürlich geht es auch mit Kaffee und einem guten Stück Kuchen oder ich kenne auch, also ich selber mag auch gerne die Single Malt Whiskys und da treffe ich mich auch manchmal mit so Verrückten, ne? Und da geht es nicht um die Menge, also weil du willst ja nicht, dass es dir am nächsten Tag schlecht geht, sondern einfach dieses Probieren, Degustieren, diese Gemeinsamkeit. Also es geht natürlich schon auch mit anderen Getränken, aber ich glaube, ja, Wein ist doch noch irgendwie so das i-Tüpfelchen. Es ist immer noch, weißt du, oder ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht zwischen Wein und Champagner oder prickelndem Sekt oder so unterscheiden. Aber es ist ja doch, dass es mehr noch die Seele anspricht, weil es ja, ach, Wein ist ja auch Kultur, Tradition, also und auch mit dieser Vielschichtigkeit und man hat Säure, man hat diese Aromen, Mineralien. Also es ist doch, finde ich, die Crème de la Crème. Also es steht dann doch für mich an der Spitze. Und sowas, ja, wie sagt man denn? Viele Weine sind auch so, dass man so den Eindruck hat, oh, es ist so ein Seelengetränk oder es ist was Heimeliges. Wenn man guten Burgunderwein, Spätburgunder hat, ne, und die haben ja immer so was Heimeliges. Ja, ich glaube, es ist schon doch eigentlich doch das i, also ich glaube, Wein ist doch noch was anderes. Das ist, oder wenn ich mir jetzt überlege, ja, Ostern, ja, Freunde, du sitzt mit den Freunden zusammen und es ist doch noch mal was anderes, wenn du dann sagst, komm, wir machen jetzt noch eine Flasche Champagner oder Sekt oder Wein auf, wie wenn du halt nur Wasser oder ja, es ist doch was anderes. Und zum Essen, ach, ich finde, zum Essen ist es einfach unersetzbar für mich, ne? Also, aber ich bin ja damit groß geworden. Also, ich finde, ein Essen
Was ganz,
nur
ganz
mit
viel
Wasser,
ausmacht.
das
Ja.
kann nie,
Wirkt fast ein
nie,
bisschen traurig dabei. Das
nie.
hat nicht dieses Bereichernde, dieses Ergänzende, dieses Komplettierte. Hattest du mal diese eine Verbindung von Wein und Speisen, wo du sagst, das war für mich das absolute Optimum? Daran erinnere ich mich oft in stillen Tagen.
Also mehrmals schon. Also das erste war ja damals auch mein erstes großes Weinerlebnis mit dem Geoffrey Chambertin. Der passte natürlich auch perfekt zu der Ente. Ich meine, das ist halt einfach Ente und Burgunder oder Taube und Burgunder ist einfach toll, ne? Aber ich weiß auch noch, ich war vor 25 Jahren im Rheingau, im Krug beim Josef Laufer. Und Josef Laufer war für mich immer der beste Rheingau-Kenner, also der beste Kenner, wenn es um Rheingau-Rieslinge geht. Und weißt du, er so mit seiner Fliege immer, so ganz süß. Und dann waren wir also im Krug mit Kollegen und er hatte so viele gereifte Rheingauer Rieslinge auf der Karte gehabt, was für uns ja das Allergrößte ist, ist ja ein gereifter Wein, wenn ein Wein auf dem Höhepunkt ist, würde ich nicht sagen vergleichbar mit anderen Höhepunkten. Naja, auf jeden Fall, es gab ein 71er Erbacher Marcobronn von Reinhardtshausen. Ich weiß wie heute, 71 mein Jahrgang. Und sage ich, oh, Den und zu den gleichen Preisen wie die jungen Weine. Also ich sag mal für 50 Mark damals. Und dann sage ich, oh, den würde ich so gerne trinken, aber der ist ja süß. Spätlese. Und dann sagte der Josef Laufer, ach, Nathalie, kein Problem, wir kochen das Passende dazu. Und es war keine Gänseleber und es war kein Blauschimmelkäse. Es war ein Rehrücken mit Lebkuchengewürz. Rehrücken mit Lebkuchengewürz und dazu diesen gereiften Riesling mit leichter Restsüße. Oh, Silvio, ich kann dir nicht sagen, es war so Bäm, hoch 10, hoch 100. Es war göttlich, göttlich. Also es war einfach, ja, der Traum in Dosen.
Spannend, das, wo man so sofort nicht drauf kommt. Also Rehrücken, was man ja erstmal ganz, ganz anders zuordnen würde als ein Riesling. Und ein gereifter Riesling kriegt natürlich diese erdigen Aromen und kriegt das, was wir mit Rotweinaromen so vielleicht auch ein bisschen in Verbindung bringen. Manchmal eben auch die Strukturen, Texturen, die Tiefe, die Fettigkeit dabei und aber das ist ja gewagt und schräg und toll. Wow.
Das ist so gut. Und mit den Lebkuchengewürzen, das passt halt so gut, ne? Aber ich habe mittlerweile auch die Erfahrung wiederholen dürfen an der Mosel. Weißt du, weil sie ja aus der Tradition heraus nicht so viel Rotwein hatten früher, zelebrieren die das auch gerne, dass sie gereifte Riesling, so eine Auslese nach 30 Jahren zum Rehrücken. Wow, es ist so gut, es ist so gut. Köstlich.
Wahnsinn. Wolltest du mal jemals was anderes werden als Sommelier? Oder als
Naja, am Anfang war ja schon, dass ich dachte...
Winzerin.
Nee, ich wollte, ursprünglich wollte ich ans Theater gehen, weil ich da einfach groß geworden bin. Das war so meine Ursprungsidee, ans Theater zu gehen. Und aber dann kam ja schon wirklich sehr früh der Wein dazwischen. Und ich muss sagen, ich habe es nie bereut. Also ich habe mich, es gab eine irre Geschichte. Als ich das erste Mal zum Fernsehen eingeladen wurde, ich war damals Chefsommelier auf der Bühler Höhe. Nicht weit, natürlich von Baden-Baden und die hatten mich zum Südwestfunk, SWR, eingeladen für eine Sendung und dann saß ich in meinem roten Kostüm, in der Maske und ein Maskenbildner schminkte mich und dann sage ich, waren Sie mal am Theater in Freiburg? Und dann sagt er, ja. Und dann sagt er, haben Sie auf der Adlerburg gewohnt? Das war mein Elternhaus. Ja. Also ich bin die Nathalie. Und er war Maskenbildner am Freiburger Stadttheater. Und ich war ja mit kleinen, also ich war im Kinderballett und hatte mit, ich weiß nicht, 5, 6 Jahren meinen ersten Auftritt in Coppelia und war dann bei Max Moritz und aber also immer auf der Bühne. Bin jeden Abend mit dem Taxi heimgebracht worden. Heute ging sowas gar nicht mehr mit der Schule. Und jedenfalls war das natürlich ein unglaublich schönes Wiedertreffen. Mensch, wir haben uns umarmt. Und dann war auch, sag mal, die Nervosität mit Fernsehen. Das Eis war gebrochen. Ich fühlte mich wieder wie zu Hause. Und ja, dann bin ich eben seit diesem Zeitpunkt eben regelmäßig beim SWR mit verschiedenen Sendungen. Aber das war ein unfassbar tolles Erlebnis. Und dann fühlte ich mich wieder wie zu Hause. Und heute finde ich diese Mischung perfekt. Aber ich habe es nie bedauert, also ich war mein ganzes Leben lang immer überzeugt, der schönste Beruf dieser Welt, es ist meiner.
Und schlummert in dir noch die Winzerin? Also der dann eigentlich zweite ursprüngliche Berufswunsch, irgendwann mal Winzer zu werden? Könntest du dir das nochmal vorstellen? Ein eigenes Weingut zu haben? Nach wie vor?
Ja.
Ja, vor allem auch mit all deinem Wissen um tolle Weine und so weiter. Das kann ja durchaus was Bereicherndes sein. Sehr und gut, auch mit der Erfahrung, die man hat.
Mein geheimster Wunsch. Aber wer weiß. Du, ich habe gerade wieder einen neuen Lebensabschnitt und wer weiß, was noch alles kommt.
Ja.
Aber
wäre
ja,
das dann, wäre das dann in Baden
so.
Oder wäre das irgendwo sonst in der Welt, wo du sagen würdest, wenn, dann könnte ich mir meinen Wein dort vorstellen. Hast du eine Lieblingsweinregion?
Also dieser Wunsch schlummert schon immer natürlich in mir. Aber ich habe gedacht, am liebsten würde ich gerne in einer Weinregion Wein machen, die nicht so bekannt ist. Weißt du, ich denke immer, oh, Burgund, Bordeaux, Wein, das kann jeder. Aber ich würde lieber, ich weiß nicht, im Jura, in Andalusien, ich weiß nicht.
Schön, ja.
Irgendwo, wo es nicht so klar ist, also die nicht so berühmt sind, um da zu zeigen, hey, wenn du es gut machst, dann kannst du das auch in dieser Region, ne? Also das würde mich reizen. Aber ich bin schon immer so, auch wenn alles gut läuft, dann denke ich mal, ich mache was Neues, ne? Also, ja.
Was ja eben auch das Schöne ist, also der Fortschritt ist ja Veränderung für viele, dass man, um einen Schritt weiterzukommen, sich verändern sollte, andere Ebenen beschreiten sollte und einfach seine eigene Welt auch so ein wenig erweitern sollte und eben nicht immer nur dasselbe machen sollte und im selben Fahrwasser daher schwimmen.
Ja, ich merke halt, also je älter man wird, desto mehr merkt man ja auch, wie man tickt, ne? Also wenn du jung bist, möchtest du natürlich es allen recht machen, allen gefallen. Und natürlich, je älter man wird, desto mehr weiß man, das ist nicht so meins, Badeurlaub ist nicht meins. Ich bin eher der, gerne etwas erlebt. Und so ist es halt auch mit diesen Geschichten, dass ich weiß, ja, diese bequem, also viele sagen ja auch, oh, ich bin so froh, jetzt läuft alles rund. Ich gönne es diesen Menschen, ich verstehe sie. Meins ist es nicht. Dann suche ich einfach, dann kribbelt es mich wieder und dann denke ich, wo ist die nächste Herausforderung?
Herrlich.
Und ja, das ist so schön. Und dann bin ich auch jeden Abend ganz beglückt für alles, was ich wieder, ja, entdecken durfte.
Erlebt habe.
Erleben. Ja. Ich bin wirklich so, dass ich immer jeden Abend so ganz beglückt bin, sage, danke, wie schön ist das?
Na toll. Wir probieren den 100. Champagner, ungezählte Cremant, zahllose Sekte und niemand redet über Franciacorta. Die Schaumweine mit einem sagenhaften Preis-Leistungs-Verhältnis, authentischen Qualitäten, einer einzigartigen Geschmacksstilistik, ganz viel Geschichte und einer spannenden Diversität werden total vergessen. Daher ist es eine Freude, als perfekte Alternative zu einem Rosé-Champagner über den Cortard di Castel di Rosé in seiner transparenten Frucht, seiner weniger geprägt von Reduktion oder Ausbauaromatik, dafür klarer definierten und somit den Rosé-Schaumwein schmückenden Primäraromatik zu reden. Ein Schaumwein, der sich weniger oxidativ mit größerer Brillanz und Zugänglichkeit als Charakterkopf mit Offenheit offenbart. Und der sich, verglichen mit einem Trento Dog, wiederum weniger alpin, weniger stählern, dafür weicher im Tannin, floraler in der Aromatik und mit größerer Persistenz am Gaumen präsentiert. In beiden Fällen bleibt er eigenständig als stilistische Referenz für das, was Rosé Franciacorta heute leisten kann. Warum wird Franciacorta so wenig wahrgenommen? Wahrscheinlich, weil ihn viele einfach nicht kennen. Und um die Besonderheit zu verstehen, hilft es, einen so typischen, authentischen Franciacorta zu Rate zu ziehen, wie den Contar di Castel di Rosé Franciacorta DOCG brüt. Dieser Schaumwein verkörpert nicht nur die Essenz eines Terroirs, sondern erzählt auch von der visionären Kraft eines Weingutes. Das, was für eine irre Geschichte aus den Überresten einer alten Ziegelei hervorging und heute zu den innovativsten Produzenten der Region zählt. In den späten 1980er Jahren erwarb Vittorio Moretti und seine Frau Mariella die historische Fornace Biasca, eine Ziegelei, die einst die Landschaft von Atro prägte. Mit Weitblick und Respekt vor der Vergangenheit transformierten sie dieses industrielle Erbe in ein Weingut, das die tausendjährige Geschichte Franciacortas ehrt und zugleich neue Wege beschreitet.
Der Name Contadi Castaldi selbst ist eine Hommage an die mittelalterlichen Contadi. Kleine territoriale Einheiten, die für ihre landwirtschaftliche Exzellenz bekannt waren. Und die Castaldi, die Herren, die diese Länderei verwalteten. Diese Verbindung von Geschichte und Innovation spiegelt die Philosophie des Hauses wider. Die Verschmelzung von tief verwurzelter Tradition mit einem dynamischen, zeitgenössischen Ansatz in der Weinherstellung. Der Contadi, Castaldi, Rosé, Franciacorta, DOCG, Brüt ist das Ergebnis sorgfältiger Handwerkskunst. Die Cuvée besteht zu 65% aus Chardonnay und zu 35% aus Pinot Nero, also Spätburgunder. Nach der Lese Ende August bis Anfang September erfolgt eine kurze Kaltmazeration von etwa 3 bis 4 Stunden bei 17 bis 18 Grad. Die Gärung dauert 20 Tage in Edelstahltanks, gefolgt von einer teilweise malaktischen Gärung. Die Reifezeit umfasst 7 Monate, teils in Stahl, teils in Barriques. Anschließend erfolgt die Flaschengärung mit Hefelager von 24 bis 30 Monaten. Vor dem Verkauf ruht der Wein 3 bis 4 Monate, die Dosage liegt bei 5 Gramm je Liter. Doch letztlich soll er im Glas sprechen, mit seinem zarten Rosa, seinen kupferfarbenen Reflexen und der anhaltenden, feinen, sehr feinen Perlage. Das Aromenspektrum, zumindest beim frisch geöffneten, reicht von Waldbeere, weißen Kirschen, rosa Grapefruit, bis hin zu floralen Noten von Rosenblättern und getrockneten Veilchen. Subtile Anklänge vom Brioche kriegt er nach einer halben Stunde. Zartes Marzipan, Mandeln, als Zeugnis vom Hefelager. Am Gaumen ist der Wein lebendig, strukturiert mit klarer Säule und mineralischem Nachhall. Ein Spannungsfeld zwischen Cremigkeit und Frische. Ein Zeugnis seiner Region, die zwischen Iseosee und den Alpen liegt. Geprägt von Moränenlandschaft und alpinem Mikroklima, bietet sie ideale Bedingungen für die Schaumweinherstellung. Die Böden bestehen aus Kies, Kalk und Sand. Perfekte Voraussetzungen für Drainage und Tiefenwurzeln. Und Chardonnay und Pinot Nero, also Rebsorten, die man eigentlich überall auf der Welt findet, finden hier zu einem unverwechselbaren Ausdruck. Franciacorta ist seit 1995 DOCG zertifiziert und bekannt für die traditionelle Flaschengärung. Rosé-Schaumweine müssen mindestens 24 Monate auf der Hefe reifen. Contadi Castaldi geht mit 30 Monaten weit darüber hinaus. Der Chardonnay bringt die Frische, Florales und Struktur. Pinot Nero gibt dem Wein Frucht, Kraft und Tanninrückgrat. Und gerade im Rosé ist die Balance der beiden entscheidend. Die Aussage des Kellermeisters Giovanni Accari bringt es auf den Punkt. Rosé ist für uns keine Farbe, sondern eine Haltung. Es geht darum, den Chardonnay zu interpretieren, zu fundieren, den Pinot Nero zu verstehen, ihn aber nicht zu zähmen. Der Contadi Castaldi Rosé Franciacorta DOCG Brüt ist kein Schaumwein für das Rampenlicht, sondern ein vielschichtiger Ausdruck von Herkunft, Philosophie und Sorgfalt. Er spricht leise, bleibt lange und bietet ein Vokabular für jene, die mehr suchen als Effekte. Textur, Tiefe, Identität. Vielen lieben Dank für diese Geschmacksinterpretation dem Hause Contadi Castaldi und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Consiglio Vini. Könntest du dir nochmal vorstellen, als Sommiere tätig zu sein?
Als Sommeliere jetzt nicht direkt, aber Gastro an sich, klar, könnte ich mir jederzeit auch wieder vorstellen. Also es ist schon, dass ich auch ja immer wieder mal darüber nachdenke, dass ich sage, ich würde gerne so etwas mit einem eigenen Konzept machen. Also weißt du, was mich jetzt nicht reizen würde, ist Spitzengastronomie, also ich schätze sie sehr, also ich liebe die Spitzengastronomie, aber ich sehe mich ja immer so als Weinbotschafterin für alle Menschen. Also deswegen, ich wollte gar nicht mehr in die Spitzengastronomie. Ich könnte mir nur etwas vorstellen, ein Konzept, wo du alle Menschen erreichst. Also es muss tolle Qualität sein, aber bezahlbar, so dass jeder die Möglichkeit hat, zu mir zu kommen, weißt du? Und zum Beispiel auch, was ich schon seit 30 Jahren mir persönlich auf die Fahne geschrieben habe, ist immer neue Weine zu entdecken, neue Winzer, neue Weine, wo ich mir echt viel, viel Mühe gebe, dass ich reise ja immer viel und gerne. Und wenn ich dann in einem Restaurant irgendwo bin, lese die Weinkarte, denke ich, oh, der wäre so gut und der Wein wäre so gut. Aber ich lasse mir immer bewusst etwas empfehlen, was ich noch nicht kenne. Denn nur so machst du die Entdeckungen, ne? Oder ich denke dann auch, oh, ich würde viel lieber jetzt so Egon Müller, aber ich gehe vielleicht eher dahin, was nicht so bekannt ist, um neue zu entdecken, die einfach bezahlbar sind und denen es auch hilft vielleicht, also.
Wenn du die Flasche trinkst, also dass die Renommierten ja ohnehin gekauft werden, beziehungsweise dann selbst ausgesucht werden und
wenn du auch beim Wein schreibst, also du kannst natürlich das 500. Mal über diesen bekannten Winzer schreiben, aber schön ist es doch jemand Neues, also weil die profitieren ja auch mehr davon, ne? Oder auch bei Sommelier-Wettbewerben, also ich finde, die jungen Leute, die profitieren davon, wenn die diesen Sieg holen, es ebnet ihnen den Weg und macht den Toren und Türen auf. Für einen älteren Sommelier wäre es nur noch so ein Ding da oben auf, ne? Also so bin ich auch schon immer, dass ich so nach neuen Sachen suche und so ein Konzept würde mir schon Spaß machen, ne? Also neue Winzer so diese Geheimtipps zu präsentieren. Und immer möchte ich eigentlich alle Menschen abholen.
Gab es mal einen Weinladen, der dich, weil du von viel Reisen sprichst, sehr beeindruckt hat? Sei es eine Vinothek, eine Weinbar oder sonstiges, wo du gesagt hast, wow, so wie hier Wein gelebt wird, das
ist. Also ich habe letztes Jahr habe ich wieder ein ganz tolles Konzept gesehen. Da war ich in Heilbronn und da bin ich Samstagnachts um 11 Uhr in Sitt Weinbar gekommen und da waren 150 junge Leute, alle mit einem Glas Wein in der Hand, also kein Gin, kein Red Bull, kein Wodka, sondern alle haben ein Glas Wein in der Hand und da war E-Musik und Sitt Weinbar, deren Konzept ist es, dass sie 100 Weine in Dispensern haben. Also du holst dir ein Guthaben auf einer Karte und dann kannst du dir im Glas zapfen 0,05, 0,1 oder 0,2 und dann haben sie, weißt du, eine Seite sind 20 Roséweine, oben drüber ist die Beschreibung, wie die riechen, schmecken, viel Säure, wenig, ein bisschen Geschichte. Dann sind, was weiß ich, 20 Blockbuster-Rotweine, dann sind 20 Rieslinge. Und das hat mir wahnsinnig imponiert, dass eben die jungen Leute da so angefixt sind, die Weine zu probieren. Und am allermeisten hat mich beeindruckt, dass du da die Leute abholst, auch einen teuren Wein zu probieren. Weißt du, wenn du jetzt, ich sag mal, 4 Roséweine probiert hast und dann sagen sie, ach komm, bei 0,05. Also weißt du, dann kostet das Glas vielleicht oder lass es einen großen Riesling sein oder so. Dann sagen sie, das kostet mich dann auch nicht so viel, ne, bei 0,05. Und dann probieren sie auch einen großen, also einen teuren Wein. Die Möglichkeit hätten wir im Restaurant ja nicht, ne? Dann müssen die Leute eher die Flasche Wein oder so. Und das hat mir so gut gefallen. Und dann so mit E-Musik, ich fand es so toll. Also die jungen Leute, die waren auch, weißt du, die Maidlis aufgebrezelt, bauchfrei mit, was weiß ich, geglätteten Haaren. Und also alles war echt schick, aber alle trinken dann Wein. Oh, das war so cool. Mir ist das Herz übergequollen. Und die Jungs, die das machen, diese Sitt Weinbar, sie sind jetzt auch in Stuttgart und Sindelfingen. Und ich denke, es geht natürlich auch weiter. Aber super, super gut. Denn weißt du, wenn du wirklich so cool Wein probieren kannst, und hast so ein bisschen Geschichte dazu und die Leute tauschen sich aus. Boah. Grandios, grandioses Konzept.
Ja, man hat dann eben auch nicht die Barriere, sich mit jemandem austauschen zu müssen. Also, dass jemand fragt, was wollt ihr trinken? Man muss eine Antwort dazu liefern, was ja viele hemmt, sondern man kann die Sachen aus sich heraus intuitiv dann probieren. Gibt's da trotzdem Service oder ist der komplett dann weg? Also, dass man nur mit seinem Glas von Zapfstation zu Zapfstation, von Dispenser zu Dispenser läuft und keine Beratung stattfindet oder ist die dann trotzdem da und kann beansprucht werden?
Doch, es ist schon jemand da. Du kannst dir auch so ein bisschen was zu essen bestellen. Und doch, es ist schon, wenn du willst, kannst du dich auch beraten lassen. Aber das ist ja was auch häufig die Leute abschreckt, ne? Dass sie einfach Angst haben,
gefragt zu werden nach ihrer Meinung oder nach ihrem...
Genau, dass sie sagen, oh, ich kenne mich gar nicht aus und ich möchte nicht angesprochen werden, was ja auch vollkommen okay ist, ja.
Und das muss man ja auch erst lernen, ja.
Ja, und so hast du eben ja die Möglichkeit da einfach locker, dass du sagst, oh, ich probiere das mal oder das Etikett spricht mich an. Das ist ja auch bei solchen Sachen ein großes Thema, ne? Spricht mich das Etikett an. Ja, und dann haben die Spaß daran. Sehr genial.
Vermisst man da den nicht existenten Service? Also man kann es natürlich beanspruchen, aber wenn der nicht da ist, oder hast du für dich selber, wenn du im Restaurant bist, einen gewissen Grundanspruch an Service, dass du sagst, das muss gemacht werden, das hätte ich gerne? Oder bist du da situationsabhängig und nimmst alles, wie es gerade kommt?
Ja, ich bin eher so. Also, aber da finde ich es eigentlich angenehm, dass eben das Lockere im Vordergrund, also so was mit der Musik und genießen und das finde ich ja eigentlich gerade positiv, dass es eben...
Ja, gerade weil du ja sowieso sehr musikaffin bist.
Ja, locker da, ist und...
Da, glaube ich, spricht es dich dann doppelt
an. Oder zum
an,
Beispiel, ja, ich merke das auch, also da hat zum Beispiel der Winzer Gold aus Württemberg, der hatte auch letztes Jahr im Sommer, hatte er auch, ich glaube, Wein and Beats hieß das Thema und hatte am Wochenende auch so einen Ausschank in den Reben und eben auch so mit E-Musik, ja. Und er sagte, er hatte 5000 Leute an diesem Wochenende, Samstag und Sonntag, in den Reben. Ja, also sowas mag ich. Oder die Claudia.
Ja, oder auch der Fritz Keller mit seinem, mit.
Ja, Pinot und Rock. Es ist so grandios gut. Also ich finde ja, dass wir weg von dem Elitären müssen und dann eben auch so ein bisschen lockerer, um die jungen Leute einfach auch abzuholen, ne? Und die jungen Leute
ja, ich glaube, auch anders. Der Schlüssel könnte auch sein, beides zu leben. Also gar nicht so, dass man das eine verteufelt und das andere lebt, sondern dass man sowohl das Lockere kann, aber auch das, ich sag mal, Steifere oder Ernsthaftere trotzdem auch bespielen kann und auch manchmal die Welten vielleicht sogar einfach trennt und gar nicht irgendwie versucht, wir müssen irgendwie mit Gewalt alle irgendwie locker werden oder gewollt locker werden, sondern es hat so jeder seine Zeit. Ansprache und jeder auch so seine Daseinsberechtigung. Wenn manch einer möchte halt beim Wein nicht tanzen, sondern mag da gern drüber philosophieren und sich da in dem Wein fallen lassen. Und
ja, aber ich meine, das mache ich ja auch, ne? Dass Leute sagen, oh, wir haben tolle Bordeaux in unserem Keller und wir würden die gerne gemeinsam unter ihrer Anleitung genießen. Und klar, dann erwarten sie, dass ich natürlich zu jedem ihrer Weine was Tolles erzähle und so. Klar, das also alles hat seine Zeit, ne? Aber ja, ich finde, das macht schon Spaß, Wein eben auch so ein bisschen lockerer und frischer für zugänglicher für junge. Also ja, ich selber habe da große Freude.
Hast du da eine feste Betrachtung für den Wein, also einen festen Ablauf, wenn du einen Wein beschreibst? Sprich, wenn du jetzt von Weinfreunden eingeladen wirst, die sagen, Nathalie, kannst du bitte unsere Bordeaux-Kollektion der 25 verschiedenen Mouton-Jahrgänge moderieren, dass du dich immer erst auf den Jahrgang konzentrierst, den beschreibst, dann den Wein, dann die Machart, dann den Holzeinfluss? Oder ist es mit dieser Lebendigkeit und Individualität, wie du dein Leben gestaltest, dass du so auch immer individuell die Weine unterschiedlich beschreibst?
Also ich bereite mich immer vor. Ich habe so Moderationskarten und für jedes Event bereite ich es immer vor. Es ist einfach meine persönliche Vorbereitung. Und meine Familie hat da auch immer gelästert. Die haben gesagt, das hast du doch jetzt schon 500 oder 800 Mal erzählt. Ja, aber ich habe immer meine Vorbereitung. Aber letztendlich ist es immer so, dass ich manchmal was ganz anderes erzähle oder meistens davon abweiche. Weil das ist ja auch das Thema, wenn so ein Abend ist. Also ich bin ja auch immer nervös vor jedem Abend. weil man weiß nie, wie gehen die Leute mit, wie läuft es. Und ich sag mal, ich habe meist das Achtfache vorbereitet von dem, was ich nachher erzähle, weil es kommt immer drauf an, auch, ja, wie kannst du die Leute abholen, wie gehen sie mit? Und zum Beispiel, ich hatte auch mal einen Abend, da hatte ich, also ich mache auch immer viel mit Mercedes zusammen, also Kundenabende und auch ganz individuell. Und dann hatten die mich für Mitarbeiter und dann hatte ich einmal, ich glaube, der Vorstand oder so. Und dann war auch ein Abend und auf einmal hatte ich lauter, ich will jetzt nicht sagen Hühner, ich hatte lauter junge Frauen vor mir. Und es war ziemlich schnell klar, die wollten keinen Fachvortrag über den Wein, sondern dann musst du dir einfach was einfallen lassen. Wie holst du die jungen Damen ab? Ja. Und dann hatte ich eben erzählt, dass es zum Beispiel Studien gibt, dass die meisten Weine werden von Frauen gekauft weltweit. Und die Frauen kaufen eher nach Etikett und sie lieben Drehverschlüsse. Und ja, das ist ein ganz anderes Kaufverhalten. Und habe also komplett mein ganzes Programm gezwitscht an dem Abend. Aber es war ein toller
Super.
Abend. Ne? Oder wie probiert man einen Wein oder wie geht man mit einer Weinkarte um, wenn man gar keine Ahnung hat? Also ich habe dann komplett gezwitscht, aber es war ein grandioser Abend. Und ja, das finde ich ja immer das Schöne, dass jeder Auftritt, jeder Abend verläuft total anders, ne? Und man weiß es nie im Vorfeld. Und das Wichtigste ist, die Leute abzuholen, dass sie nachher beseelt nach Hause gehen, als ich dein Paket aufmachte. Ich habe sehr geschmunzelt. Ich habe sehr geschmunzelt.
Weil es ein Klassiker ist, also bei dem geschmunzelt, oder hast du
Ja,
bei dem
sag.
Alternativgetränk?
Nee, nee, nee. Ich habe beim Baron de la Tourcette, bei dem Puy Fumé, habe ich geschmunzelt,
Ja.
weil ich war ja 90 bis 97 war ich ja im Barreis als Chefsommelier. Und es war damals die Zeit, also es ist ja schon lange her, und damals in einem Gourmet-Restaurant zu einem tollen Ludemer auf Fenchelgemüse war der Klassiker Puy Fumé vom Baron de la Tourcette. Oder der Baron de
Herrlich.
L war ja damals so ganz, war so gehypt, so. Oh, wenn man etwas Besonderes wollte. Und wir hatten damals auch eine Sommelierreise. Also ich weiß wie heute, ich war auch sehr eng mit Segnitz immer. Also ich kannte Hermann Segnitz auch sehr gut. Ich
Du hast ja einen
hatte,
Wettbewerb mitgemacht, glaube ich, ne? Bei
ja, du,
den Segnungswettbewerb
das war,
damals.
du, das kannst du dir nicht vorstellen. Es war 1993, also ich war wirklich blutjung. Und es fand in Berlin im Hilton statt. Und damals hatte ich noch nie in meinem Leben so viele Kräne gesehen. Weißt du, da waren
Aha.
30 Kräne, also weißt du, mitten in Berlin, ne?
Ja.
Da war ich ein Landei. Also ich meine, in
Ist ja
Freiburg,
niedlich.
ja, auf dem Land groß geworden und dann bei Esbronn. Also ich war natürlich ein Landei. Und es war für mich die größte Faszination, waren 30 Kräne hintereinander zu sehen. Und Christoph Gamblin der war damals im Deidesheimer Hof, er wurde als Maître ausgezeichnet und ich hatte, glaube ich, den
Ja.
dritten Platz bei diesem Wettbewerb. Es war ja auch so einer meiner ersten Wettbewerbe und es war ein tolles Erlebnis. Und dann hatten sie uns eingeladen, eine Sommelier-Tour, irgendwie 2 Tage zum Château von La Douzette. Und ich weiß auch, wir sind natürlich Sommeliers, weißt du, sie hören natürlich nicht auf, bis alle Weine getrunken sind. Und ich meine, als junger Mensch hast du natürlich noch ganz anders. Heute überlegen wir schon, jetzt ist genug, sonst, aber damals, ne? Und dann sind wir nachts, sind wir schwimmen gegangen und ach, es war so schön.
War es das erste Mal, dass du dann in Frankreich warst? Und na, Frankreich wahrscheinlich nicht, weil ihr die Grenznähe ohnehin bei euch habt, aber dass du an der Loire warst, so am Centre?
Ja, es war das erste Mal an der Loire. Ich war immer sehr Frankreich-affin. Und als ich eben ins Paris kam, dann nach einem Jahr wollte ich mich verändern. Dann habe ich gesagt, ja, lieber Herr Barres, es war wunderbar, aber ich möchte mich jetzt gerne verändern. Und dann sagte er, ja, aber wenn Sie noch ein Jahr bleiben, dann dürfen Sie eine schöne Weinreise machen mit Guy Bonfoy. Kennst du noch Guy Bonfoy? Aber
natürlich,
ja, das war ja
unbedingt.
So der Sensorik-Papst. Und ich habe so schöne Reisen mit ihm machen dürfen nach Bordeaux, nach Burgund, also die schönsten Reisen, und es war ja immer mit Gleichgesinnten. Also es war eine tolle, tolle Zeit gewesen. Ja, und dann war ich mal mit der Familie an der Loire, und ich empfehle ja immer allen, in Frankreich ist ja oft der Hotelstandard nicht so wie bei uns, ne? So diese Gîte oder Chambre d'hôte. Dass man bei den Leuten eben privat, also Chambre d'hôte ist eher so wie Bed and Breakfast und Gîte ist eher so eine Ferienwohnung, und da hat man oft die tollsten Erlebnisse, und natürlich an der Loire wohnst du manchmal auf Schlössern, wo du
in einem Schloss,
im Bademantel die Treppe hinunterschwebst. Oder manchmal bist du bei Weingütern, wo es dann nach dem Frühstück die erste Weinprobe gibt. Und da waren wir auch, wir hatten also eine tolle Reise an der Loire, wo wir die Weingüter besucht hatten und die Chateaus uns angeguckt und natürlich auch so die tollen Schlösser. Und ich finde ja auch, mir macht Geschichte sehr viel Spaß. Ich liebe es eben auch so immer. Ich mag so alles Historisches, mag ich auch gerne. Das war eine schöne Reise. Also jetzt trinken wir einen Schluck, oder?
Ist es bei dir so, genau, wenn du den Parfümier hast, dass du in deine Zeit 1993 Paris zurückkatapultiert wirst, oder entdeckst du die Weine immer neu? Also hast du diese Urlaubsfaszination, wenn man sagt, den Wein aus der Toskana fand ich damals toll, jetzt bei diesem Parfümier auch? Oder ist es immer wieder was anderes, weil dein Wissen dazu kommt, dein Verständnis, deine Interpretation für Wein?
Ja, also wie gesagt, als ich ihn in der Hand hatte, hatte ich erstmal geschmunzelt, ne? Weil es war so,
ja.
So ein Relikt an alte Zeiten. Also das war echt lustig. Also wenn ich jetzt heute ein Sauvignon Blanc vorstelle in einem Sensorik-Seminar, mache ich eher so Neuseeland oder ich weiß nicht, oder Pfälzer. Also es war erstmal, dass ich wirklich ein breites Schmunzeln hatte. Aber wenn ich ihn jetzt so genieße, dann denke ich, oh, es ist aber schon sehr eleganter, ein sehr toller Vertreter. Und dass ich finde, ja, also nach wie vor ein super Begleiter, ne? Gerade wenn du so ein bisschen Fisch hast, ist es natürlich super und auch ein exzellenter Vertreter für Sauvy. Also er hat ja diese Holunderblüten, Stachelbeeren, Kiwi, also dieses Grüne, so ein bisschen diese Pyrazine, was natürlich ein Sauvy auszeichnet, hat ja schon, ne?
Aber ich finde, es ist kein so. Also ist es ein Sauvignon Blanc, ist natürlich immer die Frage, weil die Franzosen nicht ja selber sagen, wir machen keinen Sauvignon Blanc, wir machen Parfumé. Mhm. Und sie versuchen ja die Rebsorte niemals zu überinterpretieren oder zu präsentieren, sondern eigentlich immer einen Stil zu transportieren, den man eben nur dort regional so dargestellt bekommt.
Passt aber auch. Also er hat ja hinten ganz viel diese rote Johannisbeeren, ist eine ganz klare, elegante, sehr feine Struktur. Er ist mineralisch, also die Mineralität des Salz bleibt hinten raus noch sehr in der Mitte von der Zunge, auch auf der Zungenspitze. Die Mineralität verarbeitet den Alkohol. Er hat diese Kräuterfrische. Also wenn man zwischen den Fingern so Kerbel, frische Kräuter reibt, also ich bin jetzt gerade sehr überrascht. Also er präsentiert sich toll.
Schön, finde ich. Also geht mir genauso. Mhm. Ist für mich auch ein Wein, den man sowohl, was wir Deutschen ja so leider häufig, aber trotzdem gerne machen, den Wein so trinken kann. Aber man, also den Gedanken mit dem Loup de Mer, den habe ich so eins zu eins auf der Zunge und wünschte ich hätte einen.
Ja. Und weißt du, was er jetzt immer mehr bekommt, ist so Anis. Also deswegen auch mit dem Fenchelgemüse. Fenchel, Anis ist ja eine Gruppe. Also finde ich, passt immer noch, ne? Klar, man kann auch viele andere, aber ich habe gerade gedacht, das würde immer noch passen. Also, oder hier könnte ich mir auch was vorstellen, wenn man so mit Blattspinat arbeitet. Ne? Also er ist nicht laut, er ist sehr verwoben, aber ich finde schon typisch auch für Sauvignon. Also gefällt mir außerordentlich gut und ich freue mich immer, weißt du, wenn jemand nach 30 Jahren immer noch super ist. Also zum Beispiel Knipser gehört für mich dazu, ne? Ich weiß noch, wo Knipsers die ersten Rotweinpreise, also die ersten großen Rotweine im Barrique in Deutschland machten.
Für die QWX damals, genau. Also das war ja so das Geheimnis schlechthin. Das war ja 97, 98, glaube ich, wo ich das erste Mal Knipser Rotwein beeindruckend präsentiert bekam. Und wow, was ist das? Und das kommt aus Deutschland. Damals war es dann überraschend. Heutzutage ist es ja allgegenwärtig dann mehr oder weniger, dass da die war. Aber ja, stimmt,
aber Knipser ist so einer der Klassiker. Wann immer ich verkoste, bin ich begeistert, wie gut sie immer noch sind. Oder bei vielen Wettbewerben sind sie immer noch unter den Top 5, Top 10.
So beeindruckend,
ja, ich finde, das ist toll, dass sie eben auch nach wie vor, oder ich, bei allen Menschen finde ich es toll. Ich glaube, du hast am Anfang ja auch gefragt, ist es schwer, oben zu bleiben? Nein, ich finde nicht. Mhm. Aber es ist auch schön, wenn Menschen dranbleiben, weil zum Beispiel ich liebe Traditionen. Ich bin auch, ich sehe mich als sehr traditionellen Menschen, aber ich finde, Tradition ohne Fortschritt ist der Tod, ne? Also man muss immer auch im Weiterschauen nach vorne und ja, ob das jetzt die KI ist oder egal, ne? Ich meine, das sind ja auch alles Geschenke, ne? Also wir leben ja schon in der schönsten Zeit, dass wir alles heute haben, dass wir reisen, dass wir Fortschritt haben, dass wir Tradition haben. Also es ist ja, ja, ich glaube, die schönste Zeit, wo man je leben kann.
Ich denke da eben auch im Getränkebereich, deswegen habe ich dir was eben nicht urtraditionelles, sondern was moderneres mit dem Red Moon 99.6. Das ist kein Radiosender, sondern da geht es darum, dass 99,6% Apfel da drin ist. Und 0,4% eben Kohlensäure, also es besteht aus diesen beiden Elementen und das ist für mich eben auch so dieses neue, bewusste Erlebnisfeld eigentlich von Getränken, dass man Geschmacksspannung in einem Getränk hat, wie sonst manchmal eigentlich fast nur in alkoholischen Getränken zu finden ist. Also hier ist keine Fermentation, aber mit der Kohlensäure hat man es geschafft, mit diesen rotfleischigen Äpfeln, deswegen haben wir da einen roten Saft. Eine Spannung aufzubauen, die faszinierend, die animierend ist, die eine eigene Charakteristik hat. Die Äpfel kommen vornehmlich aus Südtirol. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Und so als Gegenstück ist natürlich jetzt eine riesen Herausforderung nach dem Puy Fumé, der eine ganz eigene Authentizität hat, wo ich auch finde, dass wenn man ihn probiert, es gibt kaum ein Gleichnis dafür. Also wenn man ein Puy Fumé probiert, schmeckt ein Puy Fumé wie ein Puy Fumé. Ich weiß nicht, ob man ihn immer wieder erkennt, dass wenn man einen Wein präsentiert bekommt, dann sofort sagt, es ist ein Puy Fumé. Man kann es manchmal, wenn man diese Parallelen dann irgendwo hat oder den Wein schon mal probiert hat oder ihn zu interpretieren weiß. Aber es ist nicht so dieses, was man früher immer gesagt hat, dieses Feuersteinaroma. Ich glaube, es gibt wenige, die das wirklich so krass rausdeklinieren können, wofür dieser Wein dann irgendwo steht. Aber man hat schon eine ganz eigene Klasse und danach dann so einen, ich sag mal, einen Saft zu haben, der noch bestehen kann. Ja. Und ich finde aber, er kann, wenn man ihn jetzt probiert, man riecht dran, man hat dieses ganz klare, reine Apfelaroma. Das finde ich so herrlich.
Ja, und ich meine, mit der Süße ist es natürlich schon immer sehr charmant, ne? Dass man das gut nach dem Parfümier auch trinken kann. Und Äpfele ist ja auch immer so was Heimeliges. Man hat ja so ein bisschen Zimt, auch so ein bisschen diese Wärme. Haben wir selber die Äpfele vermostet. Und wenn ich jetzt so reinrieche, riecht es wie damals in dieser, ja, im Keller, wo wir diesen Most gemacht haben.
Dieses Apfelfleischige oder dieses Gärige so ein bisschen?
Ich finde es apfelfleischig. Aber ich musste vorhin so schmunzeln, weil du hast gesagt, man sucht ja als erstes beim Parfümier immer nach dem Feuerstein. Und du hast mir so aus der Seele gesprochen. Ich hatte auch überlegt, der Wein ist perfekt. Er ist wunderbar, hat aber jetzt nicht dieses typische Feuerstein. Also du hast mir wirklich so gerade 1:1 aus der Seele gesprochen, ne? Das ist lustig. Aber ich finde, der lässt sich hier, der Apfelschaumwein lässt sich schon gut trinken, ne?
Ja, er hat auch den, finde ich, hinten hinaus den Zug. Durch die Säure, durch die Kohlensäure hat die Balance, was du erzählt hast über die alkoholfreien Alternativen, dass du etwas brauchst, was die Süße, die sie ja oftmals haben, du meintest beim Wein, aber eben auch bei anderen Getränken, dass das ja irgendwie aufgefangen und ausbalanciert werden muss. Und ich finde, das passiert hier eigentlich ganz wunderbar.
Also trinkt sich sehr fein, ne? Früher gab es bei
Ich weiß
uns
nicht, ob es ein
freitags.
Geschmacksbegleiter ist.
Ich habe gerade überlegt, freitags gab es bei uns früher immer kein Fleisch, ne? Also es gab bei uns früher sowieso nicht so oft Fleisch. Also samstags gab es das klassische Sietfleisch und sonntags den Braten. Aber so freitags gab es immer entweder Fisch oder Süßspeisen. Und ich meine, ja, es ist jetzt schon sehr lange her. Also ich spreche jetzt davon, als wir Kinder waren. Und wenn du nach der Schule nach Hause kamst, hast die Tür geöffnet, dann wusstest du, es gibt Süßspeise oder Fisch. Also damals, meine
Ach,
Forellen
schön.
waren schon frisch, ja, und wir hatten auch viel Forellen, aber wir Kinder liebten natürlich freitags Süßspeisen. Also, und ich weiß noch, mein Favorit war immer Brotauflauf und dazu gab es eine Weinschaumsoße. Und das war immer so mein, also mit einer Sabayone, das war immer so mein Favorit. Aber toll war auch, wenn es so Apfelpfannekuchen gab, mit ein bisschen Zimt bestreut. Und ich habe gerade gedacht, den hätte man jetzt mittags, weißt du? Also ich meine, ich koche heute auch anders, ja. Aber früher war es so und habe ich gedacht, oh, da hätte der jetzt perfekt dazu gepasst. Weißt du, das Mittagsgenuss ohne Reue, hättest du einfach sagen können, oh, jetzt trinken wir
Stimmt.
davon ein Schlückchen.
Toll, ja. Großartig,
Oder wenn es
toll.
mal so dieses Himmel und Erd, ne? Also so Bratkartoffeln mit gebratener Blutwurst und dann so, da würde und Äpfele dabei. Da würde der natürlich auch lecker dazu schmecken.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. So ein Röstaroma auf der einen Seite, dann zum anderen. Zu diesem saftigen, leicht eingekochten von den Äpfeln, macht bestimmt und hat genügend Substanz, eben auch durch die Säure, durch die Süße, um das Ganze zu untermalen. Toll. Schön, tolles Erlebnis.
Ich finde auch, und wieder, ne? Alles zu seiner Zeit. Also auch lecker und macht Spaß und ist doch um Welten attraktiver als nur ein Glas Wasser. Also ich trinke auch viel Wasser und gerne
Ja,
Wasser,
denke ich auch.
aber es ist
Ja.
einfach, ja, das macht natürlich schon Spaß, wenn man zum Essen ein Gläschen hat, ne? Wie nur Wasser.
Nur Wasser und das eben allein, ja. Es bereichert das Essen einfach auch und gibt noch so eine ganz
Immer.
eigene Geschmacksebene mit dabei. Ja. Gibt es irgendwie eine Situation, wo du sagst, da hätte Wein nicht gepasst oder wann Wein überhaupt nicht passt oder passt Wein immer?
Aus meiner Sicht passt Wein immer. Weil es ja, ne, so ganz unterschiedliche gibt. Also ich finde, Also ich freue mich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Freiburger SC, also ins Fußballstadion gehe und freue mich auf eine Stadionswurst, also ne, so eine Bratwurst und ein Bier. Also da freue ich mich auch. Also ist jetzt nicht so, dass ich immer Wein bräuchte. Also ich trinke auch gerne mal ein Bier. Aber ich finde, zum Fußball kann man auch durchaus gut Wein trinken. Oder egal, ne? Also, oder am Baggersee oder ja, ich finde, das ist Wein. Es gibt für jede Gelegenheit auch den passenden Wein. Und nee, ich könnte mir jetzt gar keine Situation vorstellen, wo ich sagen würde, da hätte ich nicht den passenden Wein.
Passt nicht. Ihr glaubt echt alles zu kennen, wenn ihr Rioja hört. Wartet, bevor ihr Schubladen zieht, denn manchmal bricht das Neue genau dort durch, wo man es am wenigsten erwartet. Mitten im Gewohnten, mitten im Gelernten, mitten im Erfahrenen. Denn Rioja ist nicht nur Gran Reserva, ist nicht nur rot, ist nicht nur eichesatt. Rioja kann auch hell sein. Wild, wach, weiß. Rioja kann auch ein Tempranillo sein, der plötzlich seine Farbe wechselt und kein Blanc de Noir, kein Marketing. Das ist Natur in Bewegung. Und wer jetzt sagt, das ist nicht Rioja, hat definitiv den Punkt der Weinwelt verfehlt. Denn wahre Herkunft erkennt man nicht an der Farbe, sondern an der Tiefe. Barrique? Na klar. Aber nicht als Maske, sondern als Instrument. Hier spricht das Holz nicht laut, sondern präzise. Es geht um konkret zu werden, um den 2022er Tempranillo Blanco Barrel Aged von der Bodegas Terron aus der Rioja. Und das ist kein Wein, der gefallen will, das ist einer, der was will. Er fordert nicht laut, sondern klug. Er bleibt nicht stehen, wo andere enden. Er beginnt dort, wo Erwartung aufhört. Der Tempranillo Blanco von der Bodegas Terron ist keine Spielerei. Es ist ein Beweis, dass Rioja mehr kann. Und dass die schönsten Überraschungen oft da warten, wo andere schon weggeschaut haben. In der malerischen Landschaft der Rioja Alta erhebt sich die Bodegas Terron als ein Leuchtturm. Dieser Zusammenschluss engagierter Winzer verkörpert die Essenz kollektiven Schaffens und tief verwurzelter Verbundenheit zur eigenen Region. Gelegen im nördlichsten Teil der Rioja, nahe der historischen Grenze zum Baskenland, entstand die Bodegas Terron aus einem Zusammenschluss mehrerer kleiner Weingüter. Diese Kooperation zielt darauf ab, die reiche Weinbautradition der Region zu bewahren und gleichzeitig durch gemeinsame Ressourcen und Expertise Weine von höchster Qualität zu kreieren. Alte Rebanlagen, und ich meine wirklich alt, Durchschnittsalter 50 bis 70 Jahre. Moderne Kellertechnik und das Wissen mehrerer Generationen verschmelzen hier zu einer harmonischen Symbiose. Das atlantisch geprägte Klima der Rioja Alta zeigen sich durch kühle Temperaturen und moderaten Niederschläge aus. Diese klimatischen Bedingungen verlängern die Reifezeit der Trauben, was zu einer optimalen Balance zwischen Zucker und Säure führt und die Aromenentwicklung extrem fördert. Die kühlen Nächte tragen dazu bei, die Frische und die Lebendigkeit der Weine zu bewahren, was man in diesem Tempranillo Blanco extrem merkt. Die Böden der Rioja Alta bestehen überwiegend aus kalkhaltigem Ton und Lehm. Die Bodenstrukturen bieten eine hervorragende Drainage und speichern gleichzeitig ausreichend Feuchtigkeit, um die Reben während der trockenen Perioden zu versorgen, was die Weine zur absoluten Perfektion auflaufen lässt, wie in einem Jahr wie 2022. Geprägt von optimalen Wetterbedingungen, die eine gleichmäßige Reifung der Trauben ermöglichten. Gelesen in den wirklich frühen Morgenstunden, sanft gepresst und temperaturkontrolliert in Edelsteintanks vergoren, reift dieser Wein anschließend 6 Monate in 225 Liter Fässern aus zurückhaltend getoasteter amerikanischer Eiche. Eine regelmäßige Batonnage auf der Feinhefe sorgt für Komplexität, Volumen und Balance zwischen Frucht und Textur. Die Batonnage, das periodische Aufrühren der Feinhefe während der Lagerung im Barrique, führt zu einer Autolyse der Hefezellen, die Polysaccharide freisetzt und so Mundgefühl und Stabilität modifiziert. Der Tempranillo Blanco Barrel Age 2022 ist definitiv kein Aperitifwein. Er braucht Raum, er braucht Luft, er braucht Aufmerksamkeit. Und er gehört an einen gedeckten Tisch und nicht in eine flüchtige Verkostung. Er kann Hauptakteur sein oder ein präziser Begleiter. Seine Vielschichtigkeit fordert und belohnt. Die Entscheidung, den Tempranillo Blanco im Barrique auszubauen, war innerhalb des Hauses Terron keine Selbstverständlichkeit. Ein weißer Rioja aus dem Holz klang zunächst für die meisten wie ein absoluter Stilbruch. Doch genau hier liegt die Innovationskraft dieses Projektes, Bodegas Terron.
Die vorsichtige Integration von Holz wirkt nicht als Effekt, sondern als Verstärkung der Sortentypizität. Die Barriques bringen Schmelz, während die Rebsorte ihre kristalline Linie behauptet. Keine Überformung, sondern Präzision. Tempranillo Blanco? Noch nicht gehört? Also, es ist im Prinzip eine natürliche Mutation des roten Tempranillo. Entdeckt 1988 in einem Weinberg bei Murillo de Rioleta. Die offizielle Zulassung für den Anbau in der DOCA Rioja erfolgte 2007. Die weiße Variante teilt mit ihren Vorfahren den frühen Reifezyklus, zeigt jedoch ein völlig eigenes Aromenspektrum. Sie verleiht dem Wein Spannung, Frische und eine seltene Balance aus Ausdruckskraft und tiefer Eleganz. In Verbindung mit einem dezenten Barrique-Ausbau entsteht ein völlig neuer, eigenständiger Rioja-Stil. Und genau das kann die Bodegas Tarón. Und genau darum ist der 2022er Tempranillo Blanco Barrel Age eine Geschmacksausnahme. Ein Weinerlebnis. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Kann jeder Wein alles? Oder wenn du sagst, eben am Baggersee, braucht man da den speziellen Baggerseewein? Oder zum Bügeln den Bügelwein? Oder zum großen Opernabend den Opernwein? Oder kann Wein das allübergreifend leisten?
Gute Frage. Nee, ich finde, du brauchst schon ein bisschen den Wein für diese Situation. Also beispielsweise, ja, ich fand es schon früher im Restaurant ja auch so toll, die Menschen abzuholen. Also, dass man eben schnell rausfindet, möchte der Gast, also erstmal so spielerisch herausfindet, was mag der Gast, ne? Vielleicht sagt er, ich mag gar keinen Rotwein oder ich mag keinen trockenen Wein oder wie auch immer. Aber dann auch herauszufinden, was ist es heute für eine Situation, ne? Also beispielsweise der Gast sagt, oh, wir haben heute 25. Hochzeitstag, ja? Und der möchte gerne einen besonderen Wein, der auch ein bisschen hochpreisiger ist. Und dann sagt er, oh, das war so toll damals, als wir zum 25. Hochzeitstag diesen Wein hatten, ne? Das prägt sich dann so ein und das hat doch da eine ganz andere Wertigkeit, ein anderes Standing, als wenn du den Geheimtipp für, also den Alltagswein. Und umgekehrt gibt es ja auch vielleicht die Situation, dass der Gast sagt, nö, es muss jetzt heute nicht so ganz was Dolles sein, wir hätten gerne diesen Geheimtipp-Charakter. Und dann sagt er, boah, toll, Preis-Leistungs-Verhältnis, grandios, ne? Aber ja, also das kommt wirklich auf die Situation drauf an. Also zum Beispiel, also ich hätte jetzt nie den Dünkel, dass ich sage, ein Wein muss für mich so und so viel kosten oder also, aber ich habe Freunde, da freue ich mich, dass wir einfach gemeinsam dann die großen Weine aufziehen und sie gemeinsam genießen können. Und dann am anderen Tag ist es so, da freuen wir uns eben über die Geheimtipps aus der Pfalz oder aus Rheinhessen oder so, ne? Also, aber es gibt schon, finde ich, Wein für, also immer ist doch auch klar, einen gereiften Wein, wir lieben gereifte Weine, aber die willst du jetzt nicht gerade, wenn du mit einer Freundin dich triffst und du willst mit ihr schnacken und eine Pasta essen. Dann willst du nicht diesen Wein, wo du die ganze, oh, und jetzt riecht er und oh, jetzt, sondern da willst du was Unkompliziertes. Da willst du vielleicht den Rosé, der einfach easy drinking, ja. Und dann ist eine andere Gelegenheit, wo du sagst, oh, der Wein, und jetzt Schätzchen, probier nochmal. Also nee, es gibt schon Wein ganz unterschiedlich. Für jede
Weil Gegend. Wein ja auch gelegentlich einvernehmlich ist und wenn man einen zu anspruchsvollen Wein hat, wie so eine große Oper, die möchte man ja auch so nebenher nicht einfach laufen lassen.
Genau.
Dass man dem Wein dann auch einfach zum einen die Aufmerksamkeit natürlich schenken möchte, wenn er den entsprechenden Anspruch hat, zum anderen, der einen natürlich auch sehr stark beeinflusst und in den Bann zieht. Musik und Wein, wenn du so musikaffin bist, kann man das, muss man das aufeinander abstimmen oder ist das dann zu gewollt, wenn man das will?
Na, grundsätzlich finde ich, man muss einfach nur in sich reinhören. Also viele sagen ja auch, oh, ich würde gerne Wein trinken, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll oder was zusammenpasst. Dann denke ich immer, hey, also die wichtigste Regel, das wissen wir alle, es schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Ja, das ist ja sowieso das Allerwichtigste. Und auch ansonsten, also keine Scheu haben. Und ja, weißt du, manche große Weinliebhaber sagen zu uns ja auch, oh, stellen Sie sich vor 30, 40 Jahren habe ich angefangen mit Lambrusco oder Chianti aus der stromflochtenden Flasche. Ja, warum nicht? Also du brauchst einen Einstieg. Oder wenn jetzt der junge Mann zum ersten Rendezvous statt Cola ein Chianti aus dem Discount kauft, ist mir das viel lieber, ne? Also ja, alles zu seiner Zeit. Also ich habe da überhaupt keine Dünkel, sondern alles zu seiner Zeit. Und eben auch bei Musik muss man einfach, wenn ich jetzt Lust habe auf einen kräftigen Rotwein, dann soll es so sein. Oder wenn ich sage, nee, wenn so Musik ist und dann trinkt man vielleicht länger über den Abend, dann möchte ich lieber was Leichtes, was sehr bekömmlich ist, was, ja, also, nee, ich finde, einfach in sich selber reinhören und dann findet man das schon, ne? Aber zum Beispiel, ich genieße es sehr, wenn ich, also wir haben ja in Baden-Baden das schöne Festspielhaus, was ich liebe, und ja, also wenn es geht, möchte ich da schon ein Glas Champagner trinken, weil es gehört für mich dazu, ne? Also ich meine, es gibt vielleicht mal einen Abend, wo es vielleicht nicht passt, aber normalerweise freue ich mich, ja, wenn sich alle Menschen schön machen und man steht im Foyer und man hat ein Glas Champagner und lässt erstmal so das Schöne auf sich wirken. Ja, das ist doch was anderes, wie wenn ich jetzt ein Wasser trinke oder ein Bier.
Das ist Atmosphäre, die man da natürlich trinkt. Aber jetzt so einen bestimmten Wein zu Wagners Parzival, also Götterdämmerung, könnte man den aussuchen?
ja, schon. Also das wäre für mich der große, gereifte Burgunderwein, ob weiß oder rot, ist egal. Aber so, ja, also ich
und knackig, ja, frischer Riesling würde ja nicht passen, wenn man das.
Ja, genau.
Weil, dann serviert, okay.
Ja, ich finde, ein gereifter Wein kann ja auch immer mehr erzählen als ein junger, frischer. Und ich liebe auch so, ich liebe Wagner, ich liebe Big Orchester, ich liebe, weißt du, wenn du so sagst, oh, es ist so viel Musik, ich kann es richtig fassen. Das ist, also an manchen Tagen, ich mag auch natürlich auch andere, aber das ist schon was Schönes. Und wenn du so wahnsinnig viel Musik hast und dann, ja, dann hast du einfach so einen gereiften Wein, den man auch, der sich immer weiterentwickelt, der immer mehr erzählt, der so vielschichtig ist. Das passt schon sehr gut. Oder ich finde es auch schön, abends zu kochen und dann so ein bisschen Verdi zu hören. Und dann ehrlich, so schon einen Schluck Wein, Rotwein. Also da ist fast eben so ein Schluck Rotwein auch gut dazu. Ist schon auch schön.
Was ist Wein für dich? Also könntest du es in ein Wort pressen?
Nein, nicht in ein Wort. Wein ist für mich... Also einmal das schönste Ding, ich sage immer, Wein ist mein Ding. Wein ist mein Ding, ja. Sage ich schon seit jeher. Aber für mich ist ja Wein Lebensfreude, Genießen, Entspannen, Kultur, Tradition, Urlaub. Also all das ist für mich Wein.
Und Leben ohne Wein, wäre das für dich noch denkbar oder völlig indiskutabel?
Also, das kann ja sein, ich weiß nicht, dass Lebensumstände sagen, jetzt ist es besser, keinen Wein zu trinken.
Also noch gar nicht mal der Konsum selber, sondern eigentlich auch mit dem Medium nicht mehr arbeiten. Also gar nicht diesen Kontakt zum Wein zu haben, sondern...
Oh, ja, also da bin ich jetzt echt so hin und her gerissen, denn auf der einen Seite denke ich, ja, weißt du, wer weiß, was im Leben kommt, ne? Und angenommen, du lebst mit deinem Partner und er sagt, Wein, ich kann keinen Wein trinken, oder es tut mir nicht gut, dann wäre ich sicherlich die Erste, die sagen würde, okay, dann halt ohne Wein, ne? Also man weiß ja nie. Und ja, ich bin ja eben so, dass ich immer sage, keine Ahnung, was kommt im Leben und ich nehme es so an, wie es kommt und gar kein Thema. Aber ich bin für jeden Tag halt dankbar, wo ich dieses Thema Wein in meinem Leben habe. Also ja, aber ich weiß es nicht. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht mache ich auch noch mal was anderes oder ich weiß es nicht, ne, was das Leben mit sich bringt, aber im Moment bin ich für jeden Tag dankbar, wo ich dieses Thema um mich habe und mit diesem Thema Wein einfach leben darf.
Ist ja auch ein Geschenk. Also da
Ja,
eben auch
also,
diese eigene
und so wie
Sinneswelt
du
dann.
sagst, man muss nicht unbedingt trinken. Also zum Beispiel heute Abend bin ich bei ganz, ganz lieben Freunden eingeladen und ich muss einfach Auto fahren und ich würde es mir niemals erlauben, mit Alkohol zu fahren. Also, ich finde, es geht in unserem Beruf auch gar nicht. Aber wenn du isst, man kann, ich sag mal, einen Schluck Wein zum Essen, ja, einfach zelebrieren, genießen. Aber mehr geht einfach nicht. Aber das ist für mich überhaupt nicht schlimm, ne? Also, ich finde das genauso schön. Einfach einen Schluck zu trinken. Es geht nicht darum, dass man viel trinken muss, ne, sondern einfach so mit Freunden das zelebrieren. Aber ja, man muss nicht unbedingt jetzt viel trinken oder so. Oder an manchen Abenden, also bei uns ist ja auch häufig auch so, dass wir alles ausspucken, ne, gerade bei großen, tollen Verkostungen. Oder wenn wir arbeiten, wenn ich erzähle, dann kann ich mir das überhaupt nicht erlauben zu trinken. Aber ich finde das genauso faszinierend, also einfach dieses Wein zu, Thema Wein, also diesen Wein zu erleben. Ob ich ihn jetzt ausspucke oder trinke, du, wir dürfen es einfach erleben.
Und manchmal eben ist das Betrachten nicht minder interessant wie das Erleben selber. Also wenn ich den Wein anfühle, wenn ich ihn, also ohne dass ich ihn aktiv trinke oder in großen Mengen dann irgendwie konsumiere, sondern sich mit dem Wein auseinanderzusetzen und diese Freude auch zu vermitteln und andere daran teilhaben zu lassen. Also dass die den Wein trinken können, was ja auch letztlich ein Sinnbild unseres Berufes ist, was wir im Restaurant leben oder eben auch bei Moderation. Was wärst du für ein Wein, wenn du ein Wein wärst?
Riesling, eindeutig Riesling.
Ein Riesling. Ah,
Also meine
wegen der
Weinliebe habe
Quirligkeit.
ich.
In der Frische oder wegen
Ja, ich finde
Tiefsinn oder
dieses
der
Quir.
Reifefähigkeit.
Ja, alles so, weißt du, dieses Quirlige, das Lebendige. Dann bei Riesling ist es ja auch, dass er so unterschiedlich ist, ne? Je nach Region, je nach Klima. Je nach Mikroklima ist ja Riesling so unterschiedlich und das gefällt mir auch so in meinem Leben. Ne? Also ich liebe ja ein Gourmet-Restaurant, aber ich gehe genauso gern in eine Straußenwirtschaft oder in normales. Ne? Also so, das finde ich ja das Schöne, dass es so für jeden und so ist ja, es gibt so einen leichten Riesling. Für jeden Tag und dann gibt es aber eben den gereiften Riesling, wo du sagst, wow, ganz, ganz großes Kino, den Riesling zum Essen, ja, also so für jeden Anlass und dieses macht Spaß, ne? Einen Tag mal schick, einen Tag sportlich, einen Tag zum Konzert noch mal ganz an, also vielleicht zum Blueskonzert, ja, ganz anders, also und aber diese Lebendigkeit, also viele sagen ja immer, nein, geht gar nicht Riesling, ich vertrage keine Säure. Wo ich immer denke, also der Magensäure ist ja ziemlich wurscht, egal ob jetzt 1% mehr Säure oder nicht. Das Thema ist ja nur die Balance, ne? Dass die Säure gepuffert ist. Also bei der Salatsoße macht sich auch keiner Gedanken. Hat der Essig 6 Gramm Säure oder nur 5 Gramm Säure? Wenn es zu sauer ist, machst du halt Zucker oder Honig dran. Also die Balance ist ja nur wichtig. Und aber umgekehrt, wenn man Säure gewohnt ist, es ist so was Tolles, ne? Diese Spritzigkeit, diese Lebendigkeit. Oder bei uns ist es ja auch oft, hier geht es ja genauso, also der, wie sagt man, Reparaturwein,
Darf ein Riesling sein.
Ja, wenn man einen tollen Event hatte. Und dann ist man noch mit den Kollegen zusammen und so ein leichter Riesling geht immer noch, ne? Am liebsten dann halt so was ganz Leichtes, vielleicht ein Moselriesling mit 7,5 Volumenprozent. Das tut nicht weh und es geht dir am nächsten Tag gut. Also ja, Riesling. Aber ich weiß, du bist ja genauso der Riesling-Liebhaber. Also
ich glaube, da sind wir kaum Fachleute
uns einig.
Genau, ja. Ein Fachmenschen, der Riesling nicht irgendwie vergöttert oder so. Ja, doch, eine Rebsorte, die uns alle sehr beeinflusst, wie eben im roten Bereich Spätburgunder, wo ich aber auch viele verstehen können, die erst den Weg dahin gehen möchten oder brauchen. Es ist ja eine Rebsorte, wo man meistens ein Schlüsselerlebnis braucht, wo man eine Offenbarung braucht, wo man eine Eigeninterpretation oder eine Eigenerkenntnis für den Wein oder für diese Rebsorte braucht. Und meistens, wenn es einmal Klick macht, dann kann man nicht mehr davon loslassen.
Also das, genau so, ja. Ja, aber ja, weißt du, viele fangen ja an irgendwie mit süßen Weinen und dann je mehr man trinkt, desto trockener darf er sein, am Anfang möchte man Wein, der nett und rund ist, ne, vielleicht Rotwein, nett, rund, und je mehr Wein man trinkt, desto mehr Ecken und Kanten darf er haben. Also ja, das ist das Schöne, dass Geschmack sich auch weiterentwickelt.
Und letztlich, glaube ich, hat jeder die gleiche Trinkerkarriere, dann irgendwie mit süß anfangen, dann irgendwann hin zum komplizierten oder irgendwann gereiften. Aber die Stufen sind unterschiedlich oder eben manchmal auch davon abhängig, wie man begleitet wird, wer einen da an die Hand nimmt oder welche Erlebnisse man dabei hat. Und oft sind es Personen, die einen da ganz, ganz tolle Schlüsselerlebnisse dann irgendwo mit auf den Weg geben. Gibt es eine Persönlichkeit in deinem Bewusstsein, wo du sagst, die hat für die Weinwelt Unfassbares geleistet?
Ich bin so ein großer Fan vom Fritz Keller. Also ich fand, sein Vater war ja schon eine Leitfigur, also gerade für den badischen Wein oder für Deutschland. Er war ja mit der Erste, der in Deutschland trockene Weine ausbaute.
Ja.
Der sagte, Wein zum Essen muss, also auch so dieses Thema Wein und Essen schon sehr früh wirklich lebte. Und ich finde, der Fritz ist eben auch so Fritz Keller, dass er sich einsetzt, sei es politisch, dann jetzt diese Geschichte Pinot und Rock, also auch Wein runterzubrechen, so
moderner zu machen.
Ja, genau, also auch für jedermann und auch ein bisschen so als Lifestyle.
Was ja auch dir entspricht, also letztlich spricht er ja deine Sprache und lebt dein Leben eben nur auf einer anderen Ebene. Also da finde ich es auch sehr bewundernswert, wie er es eben auch diese vielen verschiedenen Outlets in einem Gesamtkonzept, in einem Bewusstsein vereint. Also das großartige Restaurant auf der einen Seite, das Weingut, dann der Weinhandel, der ja auch sehr, sehr prägend in Deutschland ist. Und dann eben diese Events, die Präsenz, die er selber auch hat, allgemein in der Gesellschaft, in der Weinszene, es ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Tolle Figur. Ja.
Also da denke ich immer, wenn ich ihn höre, denke ich immer, ja, er spricht mir vollkommen aus der Seele. Also und man muss sehen, also er kommt ja auch mit vielen, vielen Menschen national, international zusammen und er würde nie darüber reden, er ist immer bodenständig. Also das gefällt mir auch und ich finde, das ist ja auch so was Typisches am Wein, an den Winzern, dass auch die besten Weine der Welt machen, in der Regel ganz bodenständig sind. Das finde ich das Schöne.
Interessanterweise ja. Auch oft überrascht, dass also Winzer, die außergewöhnlich, auch teilweise utopisch teure Weine produzieren, wenn man denen live gegenübersteht, dann denkt man, wow, ist das angenehm. Also wie viel Mensch steckt dahinter? Und da merkt man, dass die ja eigentlich in der Tat mit der Natur arbeiten und so naturverbunden sind, so natürlich sind und so authentisch sind. Und das spürt man dann in deren Sein, in deren Schaffen, in deren Ausstrahlung.
Absolut, ja.
Mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken? Also richtig, oder eine Flasche Wein? Beim Glas erfährt man ja noch nicht so viel. Eine Flasche und sich da einfach gehen lassen, schwelgen, austauschen und eben über Wein unterhalten. Vielleicht nicht über die große Politik, sondern von wem interessiert dich dessen Weinphilosophie?
Wow. Boah, da muss ich jetzt echt in mich gehen. Also, ich denke, ich weiß nicht, so Gregory Porter oder so ein Musiker, der eben, oh, ich finde, weißt du, die Leute aus der Musik, sie sind auch so sensibel. Also sie
sensibel hatte ich auch gerade im Sinn, als du den Satz anfängst. Sie sind so anders sensibel, aber sie haben die gleiche Sensibilität. Und ich finde es auch immer unglaublich ergreifend, mit Musikern Wein zu trinken.
Ja, ich finde dieses, ja, wenn man so sensibel dran geht, ist ja auch, weißt du, Musik, und Musik kann ja immer, also ich sag oft, wenn beim Konzert, ja, und dann sage ich, ja, der hat sehr gut Klavier gespielt, aber halt wie ein Klavierlehrer.
Ja,
weißt
ja.
du, was ich meine? Ja, also
total, ich bin da ganz bei dir. Ich meine, ja.
Aber es gibt dann andere Menschen,
das Gefühl fehlt,
die schließen die Augen und fließen dahin, ja, und lassen sich einfach treiben von der Musik, und sie spüren es und sie können es ausdrücken. Und das Gleiche ist, glaube ich, mit Wein. Weißt du, du kannst natürlich sagen, ah ja, der hat Barrique oder er hat, aber einfach den Wein wirklich so zu spüren, genießen, dass du dich regelrecht in ihn hineinfallen lässt und sagst, boah, ist das gut. Ist das ein schöner Moment, ne? Und so ein Moment bleibt ein Leben lang. Also auch oft sagen die Leute, ja, ich kann ja jetzt nicht so den Unterschied wahrmachen zwischen einem 500 Wein und einem 5 oder mehr, also so, oder ist ein teurer Wein, nein, ein teurer Wein muss nicht per se gut sein. Aber wenn du diesen tollen Wein zum richtigen Zeitpunkt hast, und ich meine, eine Güte des Weines ist ja, wenn er langlebig sein kann. Also wenn ein Wein nach 30 Jahren perfekt ist, dann spricht es ja auch für die Güte eines Weines. Und sowas dann zu erleben, zu zelebrieren, sowas bleibt für mich ein Leben lang, ne? Und das ist mir lieber als eine Handtasche von blipplaplupp.
Muss so ein Wein dann erklärt werden, oder ist ein Wein selbsterklärend? Also wenn ich jetzt da einen 1900 Schlag mich tot XY aus dem Südwesten von irgendwo hab, und ich gehe mal davon aus, dass es einer der seltensten Weine ist, dass der einen fünfstelligen Betrag gekostet hat, hat der meistens so eine Ausstrahlung, die man einfach spüren kann, selbst als Weinlaie? Oder muss ich wissen, warum das und dass der genau das ist, was der gekostet hat, und braucht die perfekte Performance, um die Besonderheit herauszuarbeiten?
Also, das hängt schon mit Wissen zusammen. Also, ich habe ja einen tollen Freundeskreis, und wir treffen uns zum Beispiel, wir zelebrieren Anfang Dezember immer unser Weihnachtsfest. Also, die sind alle aus der Gastronomie. Und wir machen montags, Anfang Dezember, feiern wir Weihnachten, trinken die tollsten Weine dieser Welt.
Herrlich.
Ja, es ist grandios, ja, und du freust dich das ganze Jahr, und dann musst du, manchmal spricht man auch über den Wein, aber man muss nicht, ne, also wir kochen da natürlich auch entsprechend dazu, und es ist einfach rund, es ist einfach unser Weihnachten und ein ganz besonderes Weihnachtsfest. Aber ich merke, wenn ich jetzt Freunde einlade oder mit Freunden zusammen einen besonderen Wein genieße, die nicht ganz so da drin in diesem Thema verhaftet sind, die freuen sich schon, wenn man so so ein bisschen ihnen mitgebe, wo sie sagen, oh ja, dieses Menthol, diese ätherischen Öle hatte ich jetzt nicht so auf der Pfanne oder, ne? Also es gibt schon so, ich gebe schon gerne auch so ein bisschen immer was mit, wo ich sage, ja, wusstest du oder probier mal oder achte darauf. Das ist doch auch wie bei der Musik, ja. Natürlich kannst du dieses Konzert schon x-tausendmal gehört haben, aber wenn da jetzt jemand dich an die Hand nimmt und vorher richtig einfühlt und sagt, achte auf diesen einen Ton. Er ist am, es ist nur ein Ton, aber am Anfang ist er ganz leise und dann wird er flehend und nachher wird er klagend und immer durchdringender. Dann nimmst du das nachher im Konzert ganz anders wahr. Also doch, ich gebe schon immer gerne so ein bisschen, aber nicht so eben oberlehrerhaft, sondern eher, dass ich so sage, oh, merkst du das jetzt auch? Oder oh, was mich jetzt so fasziniert an dem Wein, ne, ist, so, das gebe ich schon gerne.
Ich finde, das ist also der Schlüssel wahrscheinlich, dass man es nicht über das reine Wissen, dass man sagt, wir haben hier 12 Monate Allier-Eiche, sondern dass man es über das Gefühl definiert. Und wie du es eben beschreibst mit dem Ton, dass man, egal welchen Wissensstand man hat, man das nachempfinden, nachvollziehen, sich darin fallen lassen kann. Oder wenn du ein Bild betrachtest und die Schatten erklärst, warum die dort sind, wo die Sonne stand, welche Zeit es hat, bekommt das Bild mit einmal eine Lebendigkeit. Und man lebt in den Bildtag letztlich hinein. Das, also finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz dabei. Dass, und dann wird Wein zum Erlebnis. Dann kann man ihn greifen. Dann wird es nicht so was Abstraktes, dass man nur irgendwas Technisches oder irgendwelche Namen hat. Also wie muss ich
ja, denn? Ja, oder wenn einer nicht auch so erfahren ist mit einem besonderen Wein, also er wird schon sagen, oh, das schmeckt mir unfassbar gut. Aber wenn du nicht die Erfahrung so hast, dann ist es ja schön, ne? Wenn du noch so ein bisschen, wo du sagst, ah ja, jetzt verstehe ich das noch besser. Ne? Also auch, wir haben in Baden-Baden das Burda-Museum und immer wechselnde Ausstellungen. Oh, und ich genieße es immer mit dem Audio-Guide, wenn du ein Bild erklärt kriegst, ne? Dass du es ganz anders aufnimmst und du merkst es ja auch ganz anders, wie wenn du einfach daran vorbeiläufst, ne? Wir hatten mal, vor Jahren hatten wir über Weihnachten, war eine Ausstellung, das hieß Die Kerze. Wo ich dachte, die Kerze, ja. Also finde ich jetzt nicht so per se vom Titel her attraktiv wie Der blaue Reiter oder Und dann war es aber auch so, dass sie die Bilder so schön erklärt haben, dass ich, ja, das eine der schönsten Ausstellungen fand. Also, toll. Aber es hing halt mit den Erklärungen zusammen.
Steht und fällt mit den Erklärungen manchmal. Ja. Und dann kommt man in eine andere Welt und findet Ausgleich. Hast du einen Ausgleich irgendwie? Also hast du ein Hobby oder außer Musik und Wein, was für dich ja sehr prägend ist.
Ja, also so, genau, Musik ist bei mir natürlich ganz stark.
Ja.
Also grundsätzlich mag ich gerne Sport. Also ich versuche einfach im Alltag so viel als möglich zu laufen. Und was ich sehr genieße, ich versuche immer den Sonntag doch frei zu haben, dass ich einfach raus in die Natur kann. Ob jetzt wandern, Radfahren, Inlineskaten, Langlaufen. Ich gehe gern Skifahren. Aber ich, also das ist jetzt halt mein Beruf dadurch, dass ich halt sehr viel unterwegs bin, konnte ich bisher nie in meinem Leben sowas Festes machen. Also so wie andere sagen, ich gehe jetzt immer mittwochs zum Yoga oder mein Traum wäre Tango tanzen. Das möchte ich noch machen. Oh, oder ich habe früher Stepptanz gemacht. Ich würde auch gerne wieder Stepptanz machen und Tango tanzen. Aber im Moment kriege ich es noch nicht so hin, dass ich sage, immer dienstags gehe ich dahin. Also das kommt vielleicht noch. Das wäre jetzt so mein, ja, es wäre für mich ein großer Wunsch für die Zukunft. Toll. Aber ja, ich finde halt einfach, Natur ist für mich unfassbar schön. Und wann immer es geht, versuche ich einfach, wenn ich nicht viel Zeit habe, wenigstens noch ein bisschen zu laufen, weil es tut dem Rücken gut. Es tut, weißt du, im Gesicht, diese Anspannung, alles. Sobald du draußen in der Natur bist, wird alles locker und ja, man fühlt sich wohl und man hat so ein leichtes, ich weiß nicht, Funkeln im Gesicht, ein leichtes Strahlen, leichten Grinsen. Also so geht's mir, ne? Hm. Also für mich ist die Natur so schön und ich reise halt schon immer mein Leben gerne. Also Reisen ist so meins, immer eben so neue Kulturen, neue Menschen, irgend so dieses Entdecken. Ach, das finde ich was ganz Wunderbares.
Wenn du das mit dem Beruf verbinden kannst, was du ja tust, ist es natürlich dann
ideal.
Auch irgendwie doppelt schön ideal. Oder und das, ich finde, das ist das Interessante und das Schöne bei unserem Beruf, dass wir von Haus aus mit so vielen auch schönen Dingen zu tun haben, dass wir in schöne Gegenden, in schöne Landschaften kommen, dass wir kommunizieren können, mit Menschen kommunizieren können, dass wir mit so einem tollen Produkt wie Wein arbeiten, uns da eigentlich auch drin fallen lassen können. Daher, das ist manchmal auch das Fatale, dass man da manchmal zu viel arbeitet und das gar nicht als solches empfindet, aber daher, ja, finde ich, haben
das stimmt,
einen,
ja, manche
recht
Leute
schönen Beruf.
Ja. Immer, oh, was für ein Beruf, wenn man immer unterwegs ist. Und dann gucke ich dir immer an, ja, für manche Menschen ist es schon schwierig, extrem, aber ja, wir machen es halt gerne, ne? Oder dann freue ich mich auch, wenn ich zu Hause, ich koche auch so wahnsinnig gerne und finde es dann auch so schön, dann zu Hause zu kochen und ich lade gerne Freunde ein, die ich gerne bekoche und dann, ah, das ist für mich sowieso, also das Wichtigste in meinem Leben ist so der große Tisch und so miteinander
toll,
genießen,
ja, mit Menschen,
und sich
ja.
austauschen, ja. Und ich finde es auch schön, verschiedene Meinungen zu hören und zu diskutieren und auch, und tatsächlich, es geht halt bei einer Flasche Wein viel besser.
Wesentlich angenehmer und viel schöner. Wenn dann Freunde bei dir sind und du die zu Gast hast, bist du da jemand, der eher das Ganze inszeniert und lange plant oder bist du spontan? Also sowohl beim Kochen.
Nee, ich bin spontan.
Machst du das große spontan?
Ja, ich kann ja auch nicht jetzt 3 Tage vorkochen. Also es würde mein Zeitplan nie hergeben. Ich bin auch der Meister im Schnellkochen, der schmore auch gerne. Ja. Aber das, also für mich ist das Wichtigste immer unkompliziert. Es ist einfach, weißt du, die große Tafel und ja, also früher, das war sehr schön. Ich hatte früher so eine offene Küche und wirklich 90% des Lebens fand in der Küche statt.
In der Küche.
Jetzt habe ich eine sehr schöne Altbauwohnung. Die Küche ist separat, aber es gibt natürlich den großen Tisch. Und ja, er wird viel genutzt und das finde ich echt toll. Also so, das ist für mich das Sinnbild meines Lebens, ist immer die große Tafel, weißt du, mit den Menschen
schön
kommunizieren, genießen, ja.
Werden die Weine dafür dann kuratiert oder ist es dann auch live, dass du sagst, wir fangen an mit dem Riesling und mal gucken, wie wir drauf sind. Vielleicht kommt danach der Burgunder oder vielleicht auch der Rioja 1962,
auch so,
bla bla bla.
Auch so, wie es kommt, genau, auch so, wie es kommt. Also ich meine, so geht es dir auch. Wir sind ja auch immer bereit, teure, gute Weine aufzuziehen. Ne? Also es tut uns jetzt nicht weh, wenn man weiß, es sind Freunde. Und es ist jetzt die Situation, wir wissen, das Schlimmste, was die meisten Menschen machen es, wenn sie einen guten Wein haben.
Dass er nicht getrunken wird.
Ja, oh, ich trinke zum Geburtstag, oh, zu Weihnachten. Oh. Und dann tragen sie ihn als Leiche aus dem Keller. Das ist das Allerschlimmste. Und die Erfahrung haben
also
wir
egal
auch
wen,
schon
ob den Besitzer oder die Flasche, ja. Das ist egal.
Ja, so weit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte ja nur an den Wein. Aber genau so ist es und deswegen.
Das ist bei beiden schlimm, also da. Ja.
Du hast doch recht. Aber wenn die Situation ist, dann machen wir gerne den Wein auf. Aber muss auch nicht sein, ne? Also für uns ist ja Weingenuss nie ein Thema des Preises oder ja, sondern einfach so, wie es gerade passt, ne? Also ich mache zum Beispiel auch gerne eine Paella. Und dann trinken wir halt klar eher spanische Weine oder ansonsten, bei mir gibt's halt zu Hause 80% deutsche Weine, am liebsten Riesling. Mhm. Ja, so, ja, also nee, ich plane nie von, manchmal mache ich mir halt einen Gedanken, dass ich sage, okay, was kann ich machen, dass ich nicht viel in der Küche bin?
Ja,
also das wäre,
was ja schade ist, wenn die, ja. Wenn die Küche nicht bei den Gästen ist, dass man
die
ganze Zeit weg ist, ja.
Ja, aber das ist wirklich die einzige und das andere ist alles, also so wie es gerade kommt, ne? Was Schönes. Ach.
Bist du grundsätzlich eher total anderes Thema, eher analog oder digital?
Analog.
Analog.
Ja, also ich war zwar, in Corona war ich die Online-Königin, also ich hatte das Glück, dass eine große Firma, die hatten gleich in der ersten Lockdown-Woche, hatten sie mich gefragt, ob ich Weinproben online machen könnte. Und ich habe dann mein Wohnzimmer, habe ich dann einem Büro, also einem Studio geopfert. Ich habe mittlerweile ist mein Büro auch Studio. Und es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und natürlich hat digital auch Vorteile, ne? Das ist klar. Also auch so eine Weinprobe, weißt du, die Leute können sich, wir hatten zum Teil, was ich für EcoWin hatten wir eine Probe gemacht. Wir hatten über 1000 Leute, die sich eingewählt hatten. Und wenn du davon ausgehst, dass manche
Irre,
mit mehreren Leuten zu Hause sind, ja, du erreichst
ja.
natürlich die Menschen überall. Also, weißt du, sie können sich aus Holland oder
Ja.
aus Luxemburg, egal, ne, überall zuschalten. Und nach 1,5 Stunden bist du auch fertig. Während wenn ich sonst
Total, das ist
unterwegs
sowas
bin,
von
ja,
auslaugend,
genau, bin
ja.
ich halt länger unterwegs und du hast An- und Abreise. Also, ich meine, alles hat Vor- und Nachteile, wie immer. Aber nein, ich bin schon ein Mensch. Ich liebe es, weißt du, die Stimmung aufzufangen, mit den Leuten laut zu lachen. Also nein, ich bin immer jemand, ich liebe es, bei den Menschen zu sein.
Wenn überhaupt jemand diese Größe, diese Beständigkeit, diese Tiefsinnigkeit, diese Komplexität, dieses Wissenfundament von Natalie hat, driftet er nicht selten eine gewisse Arroganz, Überheblichkeit oder Distanziertheit ab. Selten ist ein Kollege, eine Kollegin noch nach Jahrzehnten so herzlich, so authentisch, so liebevoll, so fröhlich, so eigentlich den Wein spiegelnd, also so, wie wir Wein haben wollen. Vielen Dank, liebe Natalie, dass du heute unsere Gästin warst. Vielen Dank, dass du uns begleitet und uns bereichert hast. Und auch ein großes Dankeschön an euch. Ich würde euch wirklich gerne um Gefallen bitten. Es wäre super, wenn ihr euch die Mühe macht, uns noch kurz zu bewerten. Hey, ich mag Sterne. 5 Sterne wären ein solches Geschenk. Da wäre ich super glücklich. Das hilft uns ungemein. Das kann man manchmal so als Zuhörer gar nicht ermessen, wie wichtig das für uns ist. In der Sichtbarkeit, in der Wahrnehmung, in dem, wie wir eben Interessierten angezeigt werden. Also für eine Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcasts wäre ich dankbar. Mindestens so dankbar wie gegenüber unserem Partner, der Schlumberger Gruppe. Mit den Handelshäusern Consiovini, Schlumberger, Segnitz und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Denn dank Ihnen und eben auch dank eurer Bewertung ist nach dem Podcast vor dem Podcast. Und darf ich mich nach diesem Freitag auf den nächsten Freitag freuen? Und auf einen Sommelier, den viele aus dem Rutz bzw. aus dem Ernst kennen und wo ich mich richtig auf das Gespräch freue. Auf seine Gedanken, auf seinen Tiefsinn, auf seine Eigeninterpretation der Weinwelt, auf seine Kompromisslosigkeit. Ich freue mich einfach auf Christoph Geiler!
Hallo, mein Name ist Gabriele Damasco. Natalie kenne ich schon seit gut 25 Jahren. Wir haben viele Filme zusammen gemacht und Weinprojekte für den Südwestrundfunk realisiert. Nicht nur als Filmautorin und Regisseurin war Natalie für mich eine wunderbare Entdeckung. Es war die Zeit Ende der 90er Jahre, da war Wein fest in Männerhand. Es gab zwar schon einige weibliche Sommeliers wie Paula Bosch oder Christina Fischer, aber das waren damals echte Ausnahmen, genauso wie Natalie. Fürs Fernsehen ein echter Glücksfall. Jung, attraktiv, eine quirlige, mitreißende Person mit jeder Menge Ahnung von Wein. Sie war schon damals super vernetzt und hatte so gar nichts von dem üblichen Weingetue an sich. Sie hatte so eine ganz eigene Art und ganz neue Worte für Wein. Als ich sie kennenlernte, war sie Restaurantleiterin in Imperial in der Bühler Höhe. In der Küche stand Klaus Erfurt und kochte mit Michelin-Stern. Das war also die Welt von Natalie. Sterneküche und die dazu passenden Weine. Alles vom Feinsten, Weinetiketten zum Schwindlig werden. Und sie hatte alles schon mal probiert. Für den Südwestrundfunk, damals noch Süddeutscher Rundfunk, produzierten wir ein Porträt über Nathalie. Weinsommeliere, was macht die? Das wollten wir den Zuschauern damals näher bringen und ihnen auch die Faszination des Weins zugänglich machen. Das kam gut an, sodass wir dann noch eine Weinserie für die Landesschau Baden-Württemberg produzieren konnten. Weinlust war der Titel. Der war ihr sozusagen auf den Leib geschrieben. Nathalie mit Kamerateam besuchte 25 Winzer in Baden-Württemberg. Ich als Autorin und Regisseurin und Nathalie als unser On-Kopf und Expertin. Es entstand dazu auch ein Buch zur Serie. Und weil es so gut ankam, porträtierten wir auch noch den Weinadel in Baden-Württemberg. Besuchten Fürsten, Herzöge, Prinzen und Grafen. Ebenfalls eine Fernsehserie mit Buch und tollen Fotos von meinem Mann Klaus Hennig Damasko. Für mich war es fast wie eine Winzerausbildung. Ich habe so viel über Wein erfahren und so viele edle Tropfen probieren dürfen. Wir waren auf großen Weinevents, ob in Andalusien oder beim Rotweinpreis oder bei Nachwuchswettbewerben für Sommeliers. Ein mega Einblick in die Welt des Weins. Noch heute ist es so, wenn Nathalie einen Wein empfiehlt oder über einen Wein redet, dann hat man ganz große Lust, ihn zu trinken. Sie hat eine wunderbare Gabe, einem Appetit zu machen. Inzwischen weiß fast jeder, was ein Sommelier ist. Und das ist bestimmt ihrer unkonventionellen Art zu verdanken, ihren Beruf und ihre Berufung zu leben und an den Wein und Gastronachwuchs weiterzugeben.